Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Korbjäger-Podcast. Wir befinden uns in der Draft-Woche. Die Finals sind zwar gerade erst ein paar Tage her, die Meisterparade hat mittlerweile stattgefunden, aber es geht natürlich direkt weiter. Wir haben auch schon den ersten Trade gesehen, also die Offseason ist hier. Max erholt sich immer noch davon, deswegen ist er heute nicht am Start. Also er denkt immer noch an Alex Caruso. Wir haben am Freitag schon eine Analyse zu dem Deal gemacht. Also wer das noch nicht gehört hat, findet ihr bei Patreon. patreon.com/korbjägerpodcast ist dafür die richtige Adresse. Heute soll es allerdings um die diesjährigen Talente gehen. Und dafür haben wir, wie schon in den letzten Jahren, einen Guru einbestellt, würde ich sagen. Also einen Mann, der in diesen Tagen sehr gefragt ist, weil er sich alle Videoschnipsel im Leben von Nikola Topic reingezogen hat, weil er bei Bronny James wochenlang auf der Couch geschlafen hat, um Erkenntnisse zu sammeln, weil er kurz gesagt Bescheid weiß. Es ist Torben Adelhardt. Moin Torben, schön, dass du mal wieder am Start bist.
Moin Ole, danke für die Einladung und für die sehr kreative Herangehensweise bei der Vorstellung. Hat mir sehr gut gefallen.
Sehr schön. Bei dir glühen ja in diesen Tagen die Leitung. Also deswegen danke, dass du dir auch hier mal wieder die Zeit nimmst. Es wird ja langsam zur Tradition. Das begrüße ich sehr. Wie sieht bei dir jetzt diese Woche so aus? Also wie viele Termine hast du? Wie viele Leute beehrst du mit deinen Draft-Ergüssen?
Die Woche, ja, der schöne Wochenauftakt mit Ole Frerks war natürlich frühzeitig gesetzt. Dann geht's am Mittwoch weiter, direkt morgens nehme ich mit Jonathan noch eine Ausgabe unserer Answering Machine auf für jeden Tag NBA, wo wir dann auch nochmal die Kategorie Big Man besprechen, weil bei jeden Tag NBA gehen wir immer kategorisch vor bei den Spielervorstellungen. Da habe ich die letzten Wochen dann die Guards vorgestellt, die Wings und auch dieses Mal die Euro Prospects. Das ist natürlich ein Thema, was wir gleich auch anschneiden werden, dass es in dieser Saison sehr viel Sinn gemacht hat, noch in einer gesonderten Ausgabe sich nur die Internationals mal anzuschauen. Und genau diese Aufnahme steht am Mittwoch noch an und dann geht's nachts auch schon rum. Jonathan und ich machen einen Livestream noch mit zwei Kollegen von jeden Tag NBA. Also wir werden dann quasi die erste Draftnacht live covern, die zweite auch, da bin ich dann aber raus, weil irgendwann geht's einfach nicht mehr, auch zu Hause, da muss ich dann auch gucken, Work-Life-Balance mit der Frau und dem Kind geht's demnächst im Urlaub, also von daher werde ich die erste Nacht noch live covern und die zweite werde ich mir dann selber nur als Konsument anschauen und dann auch in den wohlverdienten Urlaub gehen, weil ich muss gestehen, also die letzten Tage und Wochen waren nochmal echt anstrengend, also das ist jedes Mal das Gleiche, dass man irgendwie während der gesamten Draft-Season, die beginnt ja schon im Grunde genommen, beginnt jetzt, weil die U17 WM steht an, also ich gucke mir ja immer sehr, sehr gerne auch die International Tournaments an und da fängt ja auch schon irgendwie das Scouting dann für die nächste oder übernächste Draft-Season an und ja, keine Ahnung, irgendwie trotzdem ist es jedes Mal so, während der Saison, ja, man guckt viel, man macht sich seine Gedanken, aber dann, wenn es um das finale Big Board geht, so dann sind immer die paar Wochen davor echt nochmal anstrengend und man dreht und bastelt an seinem Board so lange rum, bis man irgendwann denkt, komm, ich muss einfach jetzt final werden, es muss jetzt einfach final werden und ja, das werden wir jetzt auch die Tage noch bei Jeden Tag NBA veröffentlichen auf den gängigen Kanälen, unser Big Board, aber ja, ich habe dir das ja schon geschickt. Wir dürfen gerne heute schon vorab über die einzelnen Positionsrankings sprechen und ich freue mich drauf.
Ja, sehr nice. Ich bin ja jedes Mal wieder so ein bisschen erschlagen dadurch, dass halt so die Saison halt gerade vorbei ist. Man ja irgendwie auch da dann, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber also bei mir jetzt so hinten raus habe ich ja schon auch dann alles irgendwie live geguckt, halt nachts und dann hat man irgendwie so ganz kurz Zeit und dann geht's aber halt auch irgendwie sofort weiter. Jetzt sind ja sogar schon, also dieses Jahr, wo jetzt die Regeln so ein bisschen anders sind, wie früh dann irgendwie Verträge unterschrieben werden dürfen von den eigenen Spielern und so, da es gibt ja einfach irgendwie gar keine Pause irgendwann. Also wie du gesagt hast, ist ganz gut, wenn man dann irgendwann auch die Pause für sich nimmt. Aber ich glaube tatsächlich, also wo du jetzt schon den nächsten Jahrgang angesprochen hast, von Cooper Flagg habe ich wahrscheinlich mittlerweile schon mehr gesehen als von jedem individuellen Spieler, der jetzt zur Wahl steht.
Der ist krass, ne?
Ja, also das ist ein krasses Talent. Aber also das soll ja nächstes Jahr auch irgendwie so sein, dass das auch in der Breite so ein gestörter Jahrgang wird, ne?
Ja, also der Unterschied, ich will die Frage jetzt nicht vorwegnehmen, die du sicherlich gleich gestellt hättest, warum der Draft-Jahrgang auch so negativ gesehen wird. Großer Punkt ist halt immer die Highschool-Class. Die amerikanische Highschool-Class macht halt im Diskurs sehr, sehr viel aus, wie stark oder dünn besetzt das ist. Das war damals bei der Draft 2020, die James Wiseman, Cole Anthony Draft zum Beispiel. Die wurde ja auch sehr negativ gesehen, weil das auch damals ein sehr schwacher Highschool-Jahrgang war. Da war, glaube ich, Cole Anthony an 2 gerankt. Und dann Anthony Edwards hat ja reclassified, deshalb war er erst relativ spät dann auch mit in dem Highschool-Ranking drin. Und nächstes Jahr sieht es halt komplett anders aus. Also der Highschool-Jahrgang jetzt, der rauskommt, der ist unfassbar stark auch in der Spitze besetzt. Also so viele krasse Talente. Also das wird echt nochmal ein ganz anderes Biest im Vergleich zu diesem Jahr, wo wir in der Spitze halt flach unterwegs sind. Das muss man so ehrlicherweise sagen.
Ja, dann, also tatsächlich hätte ich selbstverständlich eine Frage dazu gestellt, aber dann, dann würde ich sagen, gehen wir einfach auch direkt da so ein bisschen rein. Also nachdem wir jetzt irgendwie so den Grund ein bisschen gehört haben, warum es so ein bisschen negativ gesehen wird. Also es gibt ja Leute, die sagen, das ist der schlechteste Jahrgang ever und so. Was kannst du so dem Laien sagen, um uns stattdessen dafür zu interessieren? Also was ist der Grund, um trotzdem irgendwie so ein bisschen gehypt zu sein auf das, was jetzt in den nächsten Tagen da passieren wird?
Also der erste und wichtigste Punkt ist, das ist einfach ein Crapshoot, die NBA Draft. Ich würde mir auch gerne öfters einreden, dass man schon irgendwie den heiligen Gral der Advanced Stats und so finden kann, um vorherzusagen, wie es genau sein sollte, aber es ist nicht möglich. Und das letzte Mal, als wir über eine Draft Class gesprochen haben, die ja so unfassbar schlecht sein sollte, eine der schlechtesten aller Zeiten vielleicht oder seit 2013 oder wann auch immer, das war halt 2020. So, jetzt haben wir Edwards, wir haben Halliburton, wir haben LaMelo Ball, wir haben Desmond Bane, also da redet jetzt keiner mehr darüber, wie schlecht die sein soll. Es ist trotzdem einfach so unfassbar schwer vorauszusagen, wie sich die Spieler entwickeln. Es gibt auch dieses Jahr ja weniger ganz klare Top-Level-Talente, wo man eben sehen kann, okay, der Weg zum All-Star, zum All-NBA-Spieler, der ist relativ klar vorgegeben. So, der hat die athletischen Tools, die physischen Tools, der zeigt genug On-Ball-Flashes, ist ein guter Creator, also passt auch vom Archetype her zum Spieler, den man haben will. Davon gibt es dieses Jahr sehr wenige. Also es gibt trotzdem noch eine Handvoll Spieler, wo ich mir vorstellen kann, dass die in All-Stars wären, kommen und man weiß auch nie, wer irgendwo eine Outlier-Entwicklung nimmt. Das ist einfach nicht vorherzusagen. Deshalb ist es ja auch eine Outlier-Geschichte. Und ich finde halt, dass es grundsätzlich auch nach, ja, im Grunde genommen nach Pick 6 oder so, wird es halt auch nochmal extrem flach, was jetzt negativ klingen mag. Aber eigentlich meine ich damit, dass es wirklich sehr, sehr viele spannende Rollenspieler gibt, die vielleicht zu hoch gedraftet werden in einer Draft, die mit sehr viel Top-Talent gesegnet ist. Aber wenn man jetzt in dieser Draft auch irgendwie einen 22-, 23-Jährigen an 7, 8, 9, 10 nimmt, was jetzt mit meiner draft-philosophischen Ausprägung normalerweise nicht gut übereinkommt, finde ich es trotzdem fair zu sagen, dass wir, glaube ich, dieses Jahr sehr viele gute Rollenspieler sehen, die dann auch noch ja eine Rotation knacken werden für ein Playoff-Team. Wir haben es jetzt gesehen bei den Boston Celtics mit Jrue Holiday und Derrick White haben wir zwei Spieler gehabt. So ein bisschen dieser Championship-Bias könnte durchaus vorhanden sein, weil es auch Parallelen gibt bei einigen Spielern dieser Draft-Class zu Derrick White und Jrue Holiday, dass es Spieler sind, die einfach den Unterschied machen können, auch für ein Finals-Team. Und das sind vielleicht nicht die Spieler, die sonst normalerweise sehr hoch gerankt werden, aber in diesem Jahr denke ich mir halt, fuck it, so, ich habe mehrere Spieler viel höher genommen oder auf meinem Board höher positioniert, als vielleicht in anderen Draft-Class der Fall gewesen ist. Und es gibt trotzdem wie in jedem Jahr auch sehr spannende Spieler, wo man einfach sagen muss, ey, das sind einzigartige Background-Stories, das sind spannende Stärken und Schwächen bei dem Spieler vereint, dass man gar nicht genau prognostizieren kann, welche Richtung es gehen mag. Also von daher, wie in jedem Jahr, viele interessante Geschichten, die es zu erzählen gibt.
Du hast ja, also wir haben ja über die Jahre auch schon öfter mal so ein bisschen über die Philosophie gesprochen, Best Player Available versus Fit Draften. Würdest du sagen, das ist dann jetzt ein Jahrgang, wo es eigentlich eher dann erlaubt sein wird und wahrscheinlich auch häufiger passieren wird, dass Teams halt, also zumindest nach den ersten paar Picks, mehr auf den Fit gehen, als auf wer hat jetzt individuell vielleicht das kleine bisschen mehr Upside? Also wenn du sagst, das ist eh relativ flach.
Ja, also ich würde schon immer sagen, dass das der Swing-Faktor sein sollte bei einem Team, wenn sie irgendwie zwei Spieler auf dem Board oder im Vakuum betrachtet sehr ähnlich beieinander haben, sollte man sich schon anschauen, welchen Nukleus man momentan hat im Kader. Und weil das Problem ist ja, um das nochmal zu sagen, bei dem Thema Best Player Available versus Fit, wenn man halt relativ früh einen Spieler nimmt mit einem klaren Rollenprofil, weil man sagt, der passt halt perfekt in mein Team rein. Rookies, und jetzt gab es natürlich mit Derek Lively eine sehr schöne Ausnahme, es gibt immer mal wieder Ausnahmen, auch Cason Wallace und Hami Harkes waren Spieler, die auch in den Playoffs jetzt noch spielen konnten, aber es kommt trotzdem so gut wie nie vor, dass Rookies in dem ersten Jahr einen positiven Impact auf dem Team haben und zu Winning Basketball beitragen. Also das kann man in jedem Jahr an einer Hand abzählen und du brauchst nicht mal alle fünf Finger normalerweise. So, und das ist oftmals das Problem, dass Teams irgendwie jetzt einen Spieler reinholen für einen Kader, weil wenn der Spieler dann so weit ist, dann sieht das Team schon wieder ganz anders aus. Deshalb mag ich dieses Konstrukt von nach Fit draften nicht, wenn es halt tatsächlich in hohe Ranges geht. Weil normalerweise gibt es auch einen Grund, warum ein Team sehr früh draftet, weil es einfach suckt und nicht besonders gut ist und am Anfang von der spielerischen Entwicklung des Teams steht und vielleicht noch gar nicht richtig so eine grundlegende taktische Strategie festgelegt wurde, welche Art von Basketball man spielen will, was sind die Eckpfeiler der Mannschaft. Und dann Spieler reinzuholen, weil man sagt, zu Spieler XY passt eigentlich gut, wenn wir jetzt einen Komplementär-Shooter hätten auf dem Flügel. So, und dann holt man sich jetzt einen Spieler rein, der vielleicht gute Shooting Projection hat, gute Shooting Skills gezeigt hat, die Indikatoren stimmen, der aber vielleicht andere Schwächen hat, und dann ist der andere Spieler überhaupt nicht aber der Franchise-Player, den man herum aufbauen will. Deshalb macht das keinen Sinn. Derek Lively wurde letztes Jahr von mir kritisiert, nicht der Spieler Derek Lively, da war ich tatsächlich wesentlich höher als andere bei ihm, aber mir hat es trotzdem nicht gefallen, der Prozess von den Mavs zu sagen, wir haben jetzt einen 10. Pick uns ertradet und wir ziehen jetzt einen Spieler, der halt in unseren Kader perfekt reinpasst, der aber ein Rollenspieler ist, auf der Center-Position. Wie wichtig das jetzt ist, haben wir zwar gesehen, aber der Prozess dahinter, wenn wir die Möglichkeit haben, jetzt mal wieder hoch zu picken, so, dann sollte man eigentlich auch versuchen, wirklich einen Spieler zu holen mit einem hohen Ceiling, wo das auch vom reinen Archetype her auch viel höher gehen kann, als es jetzt bei einem Center ist, auch wenn Derek Lively natürlich ein unfassbar krasser Defender ist, schöne Playmaking-Ansätze im Short-Roll gezeigt hat und ein sehr wertvoller Spieler ist, auch mit, natürlich mit seinem vertikalen Spacing. Aber der Prozess dahinter hat mir halt letztes Jahr nicht so gefallen, aber weil es natürlich auch noch andere Spieler gab, wie Cam Whitmore, kann man jetzt natürlich drüber streiten, aber ich hatte ihn halt wesentlich höher auf meinem Board. Cason Wallace ebenso. Das waren halt zwei Spieler, wo ich gesagt habe, so vom Spielerprofil, da sind die, wenn die explodieren, halt wesentlich wertvoller als der Center, den man sich jetzt reinholt, weil der halt zu dem aktuellen Kader passt. Jetzt waren die Mavs vielleicht trotzdem auch in einer besonderen Situation, weil halt Luca schon klar gesetzt ist, Kyrie klar gesetzt und man vielleicht deshalb eher nach Fit draften konnte und das jetzt auch wunderbar funktioniert hat. Aber es gibt halt schon auch statistische Erhebungen und Shoutout auch an Dr. Tobias Berger und seinen Kollegen, der auch seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, Thema RCI-Bias, also wie sehr vielleicht auch Highschool-Rankings noch so die Entscheidungsfindung der Manager bei der NBA-Draft beeinflussen können, der auch rausgeschrieben hat, im Grunde genommen ist es schon klar zu erkennen, dass Alter wirklich ein sehr, sehr entscheidender Faktor ist. Also wenn man sich auch jedes Jahr dann die All-NBA-Teams anschaut, wann wurden die Spieler gezogen, wie weit waren sie in ihrer Entwicklung, wie alt waren sie, dann ist halt Alter schon eben wesentlicher Faktor und dann ist es vielleicht manchmal eben auch nicht so smart, schon zu sagen, hey, wir nehmen jetzt an Stelle 4 oder 5 jetzt unseren bestmöglichen Rollenspieler, den wir gerade gebrauchen können für diesen Kader. So, das ist vielleicht nochmal so dieser grundlegende Gedanke bei mir. Aber ich sehe dieses Jahr auch wirklich den Fall, dass man sehr früh schon auf Fit Air gehen kann. Weil einfach Best Player Available so nah beieinander ist schon bei sehr vielen Leuten. Also ich habe auch ein unfassbar breites Tier, Tier 3, was man eigentlich schon fast mit dem zweiten Tier auch zusammenfassen kann. Thema Starter bis guter Rollenspieler. Also diese Upside und auch das Median Outcome von den Spielern ist bei sehr, sehr vielen gegeben. Von daher finde ich es vollkommen legitim für viele Teams. Und selbst die Hawks sind jetzt in so einer Situation mit dem ersten Pick zu schauen, hey, macht es jetzt wirklich Sinn, noch einen schmächtigen Guard reinzuholen? Oder sollten wir lieber schauen, dass wir unsere Defense mal verstärkt bekommen? Falls ja, was wollen wir für eine Art Big Man? Was will Quinn Snyder spielen? Will er weiterhin so aggressiv hatchen und blitzen und trappen? So, dann bräuchte man vielleicht eher einen mobileren Big. Das sind auch Fragen, die dann relevant sind und die ich in dieser Draft auf jeden Fall deutlich stärker gewichtet habe als in den anderen Jahrgängen.
Ja, also die Hawks sind ja eh echt, also in einer ganz speziellen Situation. Okay. Auf die kommen wir gleich nochmal kurz zurück. Aber was ich noch allgemeiner fragen wollte, so du schaust ja die Playoffs schon auch immer natürlich. Und hast du aus dieser Postseason irgendwas mitgenommen, was anders, also mehr als vielleicht in vergangenen Jahren irgendwie so deine Einschätzung oder dein Board auch beeinflusst hat oder worauf du bestimmt, also besonders guckst jetzt bei einzelnen Spielern?
Ja, sehr gute Frage, Herr Frerks. Genau die habe ich auch dem Kollegen Tobi Bühner bei unserer letzten Ausgabe gestellt, als wir über die Guards gesprochen haben, was so seine Learnings aus den Playoffs waren, wenn es um Guard-Evolution geht. Und Tobi hat halt gesagt, und da stimme ich auch komplett zu, dass halt das Thema Frame und Strength, also physische Stärke, sehr, sehr wichtig ist, auch für Defense bei Guards. Also Leichtbau-Guards werden einfach in den Playoffs irgendwann nicht mehr spielbar. Und das haben wir ja auch bei den Celtics natürlich gesehen, die da wieder Championship-Bias natürlich, man darf jetzt nicht alles nur noch danach irgendwie ausrichten. Aber der große Unterschied war ja auch bei den Switches von den Boston Celtics, dass du ja auch mit jemandem wie Jrue Holiday und Derek White, die einfach eine unfassbare Positional Size erstmal haben, aber auch eine Positional Strength, die einfach deutlich stärker ist als das, was wir normalerweise von Spielern auf der 1 oder auf der 2 sehen, dass dir das ganz andere Möglichkeiten gibt. Du gibst halt kaum Mismatches ab. Und selbst bei jemandem wie Sam Hauser, jetzt sind wir nicht bei Guards, sondern Flügelspieler, aber selbst der vielleicht auch undrafted ging, nicht nur, weil er ja ein bisschen beschränkter war in seinem On-Ball-Skillset, aber auch älter und ein bisschen der ästhetische Bias, ja gut, einen etwas fußlahmeren, langen, weißen, was sollen wir damit so, dass er einfach trotzdem auch in einem Switching-Scheme bestehen kann, weil er einfach lang ist, weil er sich gut bewegen kann, weil er smart ist. So, das macht schon sehr, sehr viel aus. Also schon das Thema Frame und Stärke, würde ich mal behaupten. Also, dass es wichtig ist, auf allen Positionen wirklich, ja, plattdeutsch gesagt, irgendwie dagegen halten zu können, wenn das irgendwie dann das klare umreißt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Je weniger Schwächen du in der Point of Attack hast, desto besser, weil je mehr Blowbys du kassierst, desto mehr kommst du in Help-Rotation. Also das Thema Point of Attack Defense für Guards finde ich schon wichtig. Man kann natürlich immer, wenn du einen Spieler hast, im Korsett ganz gut verstecken. Also Celtics haben es jetzt mit Porzingis ja auch versucht, mit den Pre-Switches ihn aus dem Pick-and-Roll rauszuholen, dem vorher Off-Ball schon geswitcht wird. Aber sobald du zwei Spieler davon hast, wird es halt schon schwierig. Also dann kommst du dann, glaube ich, auch da, selbst Mesula, an seine Grenzen, wie man das noch irgendwie schafft, im Scheme zu verstecken. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Und was wir auch besprochen haben, als du bei uns zu Gast warst bei Jeden Tag NBA, war ja Shooting-Varianz, dass das in den Playoffs jetzt nochmal gefühlt ein viel größeres Thema ist als in den letzten Jahren. Und da muss ich auch sagen, so, ich habe ein bisschen mehr darauf geachtet, wirklich die Leute, die nicht werfen können, nicht immer so diesen Swing-Skill-Shooting, so, ja, wenn der Wurf kommt, dann, sondern mal eher zu sagen, es kommt halt leider fast nie. Also die Kawhi Leonard-Vergleiche gehören bitte begraben und zugeschüttet. Das darf man wirklich nie so nehmen, weil das sind halt Outlier-Entwicklungen. Und es fängt halt immer mit dem Shooting, mit der Shooting Gravity an, finde ich, bei Off-Ball-Spieler. Also das, was die Celtics gemacht haben, aber was auch im Endeffekt die Clippers und Mavs gegenseitig gemacht haben, oder OKC und Mavs, ist halt, die Leute zu identifizieren, die vermeintlich die schwächsten Shooter sind und die einfach dann komplett werfen lassen. So, dann gibt uns halt Lu Dort 8-9-Dreier. So, dann gibt uns Derrick Jones Jr. 8-9-Dreier, PJ Washington 8-9-Dreier, Terrence Mann 8-9-Dreier. Weißt du, die in der Regular Season, da klappt das noch mit diesen 35-36-prozentigen Shootern, dass sie dann noch überleben, dass du dann sagst, ah fuck, jetzt haben wir dann einen offenen Dreier abgegeben, der trifft sie dann auch ordentlich. Aber in den Playoffs, wenn du dann die Superstar-Würfe wegnimmst und stattdessen die Rollenspieler dann dazu zwingst, dann die Würfe zu treffen und auch die Entscheidung mit dem Ball in der Hand zu treffen, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und von daher würde ich halt schon sagen, dass irgendwie ein Learning ist, und ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch extremer, weil einfach, ja, die Analytics sind halt so weit, dass der Murray Ball gewonnen hat, das kann man drehen und wenden, wie man will, das ist einfach so. Und deshalb war ja auch im Endeffekt der Sieg der Celtics auch ein Sieg für die Analytics, wie ich auch auf Twitter gelesen habe von irgendjemandem. Und ja, deshalb bei mir in dem Tier der Rollenspieler, der potenziellen Starter, sind halt sehr, sehr viele mit guten Shooting-Indikatoren. Das ist tatsächlich der Fall. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie jetzt von meiner Seite aus ein bisschen, weiß ich nicht, zu krass jetzt plötzlich gedreht ist, sondern ich glaube, dass das in den nächsten Jahren nur noch wichtiger wird. Und trotzdem, diese eindimensionalen Shooter sind es jetzt nicht geworden bei mir, sondern sind halt schon die, die auch dann den Closeouts attackieren können, den Ball auf den Boden setzen können, weil auch die reinen Shooting-Spezialisten, die werden nur auf dem Feld gespielt, das haben wir auch schon gesehen. Also von daher, ja, variable Shooting-Wings, Shooting-Guards, die sind bei mir auf dem Board auf jeden Fall nochmal geklettert, aber auch ein bisschen die Bigs, muss ich dazu sagen. Also die vertikalen Spacer, die den Korb beschützen können, die auch den Ball weiterpassen können, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Für mich eben der entscheidende Erfolgsfaktor bei Derek Lively war ja auch sein Passing-Spiel aus dem Short-Roll, dass wenn Luca geblitzt wurde, der Ball zu ihm geht, dass er dann vernünftige Pässe rausspielen kann. War immer schön zu sehen, der Vergleich zwischen ihm und Gafford, wenn ja. Luca oder wenn Kyrie getrappt wurden, der Ball geht dann an der Freiwurflinie zu dem Big Man, der abrollt. So, was macht Gafford mit dem Ball, was macht Lively mit dem Ball? Und das war schon ein signifikanter Unterschied, und deshalb habe ich dann auch die Bigs ein bisschen weiter nach oben genommen, die auch schon Ansätze von On-Ball-Game gezeigt haben, von dass sie Passing-Reads drin haben, dass sie den Ball weiter bewegen können. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren auch noch wichtiger.
Ja, ich, also das ist ja auch was halt einfach so zu dem allgemeinen Skillball irgendwie beiträgt, inwiefern ja. auch alle Spieler in der Lage sind, wenn sie den Ball bekommen haben, dann auch eine Entscheidung damit zu treffen. Es muss ja nicht immer auf Shooting hinauslaufen, auch wenn das natürlich extrem wichtig ist und irgendwie gefühlt auch immer wichtiger wird. Also da, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Aber auch gerade dieses stoppt die Possession, wenn der Ball bei einem Spieler angekommen ist, weil der erstmal eine halbe Minute überlegt, was er jetzt tun muss, oder weiß der halt schnell, was er machen kann, wo halt irgendwie die Öffnung dann entsteht oder wo er vielleicht auch attackieren kann und so. Das ist halt echt wichtig. Und das ist ja auch, ich meine, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, dass das gar nicht so leicht ist, sowas dann im Lauf der Karriere noch irgendwie dazuzulernen. Ich meine, punktuell kannst du natürlich schon besser werden, aber vieles hast du halt entweder oder du hast es nicht. Also das ist dann insofern natürlich auch recht spannend, das da irgendwie nochmal ein bisschen gezielter von Anfang an drauf zu schauen. Das ja, mit dem Shooting, das ist für mich irgendwie auch noch sowas, was sich jetzt in den Playoffs echt nochmal gezeigt hat, so der Unterschied auch bei Leuten, selbst wenn die 38-40% oder so treffen, ob sie das halt gerne tun und ob sie auch darauf vorbereitet sind, dann, wenn sie halt Platz haben, dann 8 bis 10 Mal oder so pro Spiel zu werfen. Oder ob es halt eher so ist, ja gut, wenn ich muss, und dann nehme ich den auch. Da finde ich jetzt
das J-Dub-Phänomen, ne?
Das J-Dub-Phänomen, aber auch wenn wir jetzt bei OKC sind, sie haben ja jetzt auch Caruso geholt, ne? Der ja auch letzte Saison 41% seiner Dreier getroffen hat, der aber auch in seiner Karriere halt noch nie mehr als, glaube ich, 4 oder 5 pro Spiel genommen hat und über die meisten Jahre ja wirklich auch ein schlechter Shooter war, oder beziehungsweise jemand, der halt da nicht respektiert wurde. Also da bin ich echt voll gespannt. Bei dem ist halt das Gute im Vergleich zu vielen anderen, dass der schnell entscheidet. Und also insofern, der kann ja auch sonst halt relativ viel mit dem Ball machen, aber da bin ich gespannt, wie halt so dieser offensive Fit ist, auch wenn ich da eigentlich schon sehr positiv gestimmt bin in OKC. Aber gut, Caruso ist 30, der, also kein Draft-Prospect mehr, kommen wir jetzt am besten dann da mal wieder hin. Also eine allgemeine Frage noch, in der Regel übertrefft, also in jedem Jahrgang gibt es ja mehrere Spieler, die Erwartungen übertreffen. Es gibt natürlich auch immer ein paar Enttäuschungen und so, aber also ganz ohne All-Stars gibt es ja auch nicht. Selbst 2000, was ja so gemeinhin als der wahrscheinlich schlechteste Jahrgang überhaupt gilt, gab es Kenyon Martin, Jamal McLaur und Michael Redd, was jetzt nicht die namhaftesten All-Stars sind, das gebe ich zu, aber es sind zumindest All-Stars. Deswegen ganz stumpf, welche Spieler oder wie viele Spieler haben in diesem Jahrgang die Chance, All-Stars zu werden? Wo würdest du es vielleicht sogar erwarten? Und bei wem könnte eine bestimmte Entwicklung dazu führen, dass er vielleicht in so einen Kreis aufgenommen wird?
Boah, ja, also wie du schon gesagt hast, irgendjemand wird es halt schaffen, mindestens einer. Die Frage ist, wer? Also ich habe jetzt zwar 5 Spieler in meinem High-Level-Starter-All-Star-Upside-Tier, so habe ich es genannt. Also da muss man auch dazu sagen, weil wenn wir jetzt gleich dann auch irgendwie über die Spieler sprechen und Tier, also es ist halt nicht so ein bisschen doof von mir, muss ich fairerweise zugeben, dass ich nicht mich angeglichen habe zu den letzten Jahren, sondern ich mache halt jedes Jahr wieder neue Tiers, in Anführungszeichen. Also ich hätte eigentlich machen müssen, Tier 1 ist unbesetzt dieses Jahr, das Victor Wembanyama, Luka Doncic-Tier, was ich hatte, oder Zion Williamson hatte ich auch ebenfalls in dem Tier, Kate, muss ich dazu sagen, auch. Aber das ist halt dieses Jahr unbesetzt, das sind so die ganz klaren Franchise-Player, die müssen es jetzt nicht unbedingt werden, aber so von den Anlagen her, was sie mitbringen, sind das schon Spieler, die danach schreien, auch wirklich der beste Spieler eines Contenders zu sein und zu werden. Das ist unbesetzt dieses Jahr und dann gibt's halt eigentlich noch das Tier 2 bei mir, so die Abo-All-Stars, wo ich sage, da sind Spieler drin, wo ich mir ganz, ganz klar vorstellen kann, dass die auf Jahre weg immer wieder All-Star wäre. Also Chet Holmgren zum Beispiel war in dem Tier und das habe ich dieses Jahr eigentlich auch unbesetzt gelassen, weil einfach, weil ich nicht den einen Spieler sehe, wo ich mir relativ sicher bin oder mit sehr viel Selbstvertrauen sagen kann, dass der jedes Jahr in All-Star-Diskussionen sein wird. Und dann das Tier, was ich als nächstes habe, was sonst in den meisten Jahrgängen mein Tier 3 wäre, wo letztes Jahr dann auch Spieler wie Cason Wallace und so drin waren. Das habe ich halt dieses Jahr, das sind die High-Level-Starter. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen All-Star-Upside dazu geschrieben. Und ja, wir werden ja gleich noch einzeln über die Spieler sprechen. Ich würde halt schon sagen, dass selbst in dem nächsten Tier, da sind schon noch ein paar Jungs dabei, gerade bei den jungen Spielern mit vielen Fragezeichen, wo ich auch eher raus bin, wenn das in die eine oder andere Richtung sich entwickelt, wenn sie in einen guten Teamkontext kommen, das muss man auch mal dazu sagen, wir nehmen ja gerade vor der Draft auf und eigentlich wäre es fast noch besser, nach der Draft ein eigenes Board zu erstellen, weil ich jetzt ja erstmal im Vakuum betrachtet sagen muss, so die und die Spieler würde ich so und so ranken, aber es macht einfach einen himmelsweiten Unterschied, ob ein Spieler jetzt von Team an Position 7 gepickt wurde oder an 47. Einerseits das Investment des Teams ist ein ganz anderes, dass man einfach davon ausgehen kann, der wird seine On-Ball-Raps kriegen, der wird, oder wenn nicht On-Ball-Raps, dann zumindest generell seine Spielzeit, seine Entwicklungsmöglichkeiten. Das Team hat einen hohen Pick getätigt, so die sind daran sehr interessiert, ihn irgendwie zu entwickeln. Während ein Team, was mit einem 47. Pick Ende der zweiten Runde jemand zieht, sich denkt, ja gut, okay, entweder funktioniert der oder funktioniert nicht, ist auch egal. Das sind schon mal ganz andere Startvoraussetzungen dann auch für die Spieler. Und ja, natürlich der Teamkontext selber. So passt das jetzt ganz gut in das Team rein. Das Team, was ihn gezogen hat, so, da entwickeln sich Spieler ja auch immer ganz anders, je nachdem, ob es halt sehr, sehr passig ist. So wie das auch bei Keegan Murray zum Beispiel der Fall war. Muss ja auch sagen, Keegan Murray hatte ich auch nur an 9 oder so um den Dreh. Und als die Kings ihn dann gezogen haben, passt halt sehr viel. Das Investment da, ne, die Kings ziehen an 4. Das heißt, sie werden auf jeden Fall sehr früh featuren, Starterrolle geben und so weiter. Plus natürlich passt das vom Skillset sehr gut rein in das System von Brown zusammen mit Sabonis und Fox. Also das macht auch nochmal einen sehr großen Unterschied. Und das macht jetzt, um die Frage nochmal jetzt explizit zu beantworten, halt schwierig für mich jetzt zu beurteilen vorab, so welche Spieler wirklich jetzt gute Voraussetzungen haben, um auch All-Star zu werden. Aber ich sehe dann schon, wenn wir die 5 nehmen, plus halt nochmal so 1, 2 weitere Kandidaten, vielleicht so 7 Spieler, wo ich sagen würde, die, da würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn die All-Star werden.
Das ist ja schon mal etwas. Dann, wir haben ja die Hawks gerade schon einmal kurz angesprochen. Sie haben schockierenderweise den Nummer 1-Pick bekommen, sind in der Lottery weit nach oben geflogen, sind jetzt in der komischen Situation, dass das ja eigentlich kein Tanking-Team war, sondern eins, wo man eher, also seit Jahren ja dachte, eigentlich sollten die wahrscheinlich schon in die Playoffs kommen, waren hoffnungsvoll auch letztes Jahr, dann die erste Saison komplett mit Quinn Snyder und dann ja, war es halt einfach wieder eine ziemlich enttäuschende Saison, für die sie jetzt belohnt wurden. Aber eigentlich ist das ja ein Team, was nach Rebuild ruft, sollte man sagen, weil es ja offensichtlich nicht funktioniert hat, wie sie es gebaut haben, aber noch sind halt diese ganzen Leute auch da und deswegen ist nicht so ganz klar, was sie jetzt da machen, also ob sie den Pick traden, ob sie da jemanden draften, der zu Trae Young und gegebenenfalls DeJounte Murray passen soll oder jemand, der die beerbt oder so. Man weiß es halt einfach überhaupt nicht so richtig, was da passieren wird. Deswegen ganz stumpf gefragt, was glaubst du, wen sie da draften werden an Position 1, falls sie es draften? Oder kannst du dir auch vorstellen, dass das in Wirklichkeit gar nicht ein Hawks-Pick sein wird, die Nummer 1?
Ja, das war ja auch ein bisschen jetzt zuletzt die Gerüchte, ne, dass sie den Pick noch traden, dass die San Antonio Spurs interessiert wären, 4 und 8 Bundle dann zu Atlanta zu schicken. Wenn ich jetzt heute tippen müsste, würde ich sagen, nee, wird nicht geschehen, sie werden selber ziehen. Donovan Klingon, der ja jetzt oft dann dahin gemockt wurde, einfach weil er der vermeintlich beste Rim Protector ist in dieser Class, das wäre halt schon echt sehr, sehr krass nach Fit gedraftet, weil Donovan Klingon, ich hatte auch letztens gesagt, ich halte halt Grizzlies, Steven Adams, den fitten Steven Adams, für eine sehr gute Comp für Donovan Klingon. So, und wie attraktiv ist das für dich, Ole? Wie attraktiv klingt das für dich, einen fitten Steven Adams an 1 zu ziehen? Also, ich
glaube, klingt nach einem guten 10. Pick eigentlich.
Ja, danke. Genau, das ist es. Ich habe Klingon zwar einen Tacken höher, weil einfach dann der Floor doch so gut ist. Aber ja, eigentlich schon, genau wie du sagst, das klingt nach einem guten 10. Pick, nach einem 9. Pick im Bestfall vielleicht so. Und das glaube ich auch nicht, dass die Hawks das im Endeffekt machen werden. Also ich würde jetzt tippen und ich glaube, ESPN, also Jeremy Wu und Jonathan Givony, die da eben die Mockdraft machen, die haben einfach den besten Intel, die haben jetzt momentan Alexandre Sarr an 1. Und das passt ganz gut, weil ich hätte ihn auch an 1 oder ich habe ihn auch an 1 auf meinem Big Board. Das passt sogar auch zu den Atlanta Hawks, also da stimmt auch der Teamfit. Also von daher würde ich jetzt einfach mal auf Sarr tippen.
Was kannst du so zu Sarr als Spieler sagen? Also warum steht er auch bei dir oben? Ich meine, ich habe jetzt teilweise auch Zachary Risacher auf 1 mal gesehen in einigen Mocks. Mhm. Der ist ja bei dir weiter unten. Was zeichnet so Sarr aus, gerade so im Vergleich auch dann vielleicht mit Risacher?
Ja, also Sarr sehr, sehr gut vermessen worden bei der Combine, also hat wirklich tolle physische Voraussetzungen mit knapp über 7-foot und 7-4 Wingspan, unfassbar agil, also das Thema Ground Coverage, was wir auch so oft und so gerne besprechen bei Big Men, wie viel Platz können sie am defensiven Ende covern, wenn sie irgendwie raushatchen müssen im Pick and Roll, also aggressiv raustreten, oben am Flügel irgendwo und dann wieder zurück covern müssen zum Korb und das macht Alexandre Sarr so unfassbar gut, weil er hat auch in Australien jetzt gespielt bei einem Team, was ähnlich wie die Hawks es versucht haben, sehr, sehr viel auch immer zu hatchen und zu blitzen, also den ballführenden Spieler dann im Pick and Roll zu doppeln. Und da sah Sarr unfassbar gut aus. Also er kann auch tatsächlich in einzelnen Switch-Momenten dann auch vor Guards bleiben, bewegt die Füße unfassbar gut. Also er geht schon sehr in diese Evan Mobley-Richtung, das halte ich für einen wahnsinnig passenden Vergleich defensiv. Mobley fand ich so in Sachen Hip Flexibility, also wie schnell er dann auch so die Hüften flippen kann, die Beine bewegen kann, fand ich Mobley noch einen Tacken krasser, aber da war Mobley wirklich A+ und Sarr ist halt ungefähr Kategorie in Note A. Aber in diese Richtung geht's. Also sehr, sehr guter Weak Side Rim Protector auch, der da die Help Defense spielen kann, der Backline. Was bei ihm so das Thema ist, um da ein bisschen so dieses Bild zu vervollständigen, wie er ausschaut, er ist halt relativ skinny. Also war jetzt doch dann irgendwie mit 220 Pfund oder so, meine ich, bei der Combine. Während der Saison war oft nur irgendwie über 200 Pfund, was echt für einen Big Man, der so groß ist, nicht gut ist. Und im Gegensatz zu Chet Holmgren, wo er immer so das Thema war, ja, wie will er denn in der NBA überleben gegen die Joel Embiids dieser Welt, haben wir gesehen, ja, ist egal. Du hast ja auch mal so den schönen Vergleich immer wieder angebracht, so ist egal, wie viele Schläge Holmgren einstecken musste, bleibt trotzdem stehen und blockt dann auch deinen Wurf. Also so ein bisschen diese Fake-Advantage-Creation, dass man denkt, okay, ich poste auf gegen Holmgren, so bump ein paar Mal in ihn rein mit der Schulter so und dann kann ich meinen Hookshot anbringen. Nee, der blockt dich trotzdem noch. Und das ist bei Sarr etwas problematischer, finde ich, in der Post-Defense und generell physische Defense. So, da merkt man, dass er tatsächlich einen hohen Körperschwerpunkt hat, dass die Core-Strength nicht so ausgeprägt ist, auch wie bei Chet Holmgren. Also da gehört er dann auch zwar in diese Kategorie dünner, langer Fünfer, aber im Gegensatz so zu Mobley und auch zu Holmgren spielt er nicht ganz so physisch. So, das würde ich schon mal, um das Bild zu vervollständigen, noch dazu sagen. Also sehr, sehr versatiler Verteidiger, kann auf jeden Fall auch auf der 4 spielen in der NBA, würde ich mal behaupten, vielleicht am Anfang sogar sinnvoll, ihm neben einem physischeren, kräftigeren Center zu parken, damit er da tatsächlich in der Backline ein bisschen mehr roam kann, ein bisschen mehr aggressive Help-Defense spielen kann und man kann auf jeden Fall auch auf dem Flügel mit ihm verteidigen, definitiv, das hat man schon gesehen. In der Offense, deshalb habe ich ihn auch an 1, weil das alleine wäre zwar cool, aber macht noch keiner mal One-Pick aus. Er bringt halt spannende Skills mit und Ansätze eines On-Ball-Games. Also Alexandre Sarr hat sehr viel als Floor-Spacer auch agiert im Angriff bei Perth in Australien, dass er tatsächlich erstmal irgendwie in der Corner stand. Nahm jetzt nicht so ultra viele Dreier, ich glaube, es waren irgendwie knapp unter 5 auf 100 Possessions gerechnet, traf jetzt auch in der letzten Saison nur knapp 28% seiner Dreier, dazu aber 70,7% Freiwurfquote, also Shooting-Indikatoren sind okay. Ich habe das auch mal in unserem Pod verglichen, weil mit Lukas Feldhaus, der bei uns zu Gast war, jeden Tag NBA, absoluter Euroleague-Experte, mit dem habe ich halt Internationals besprochen, wie es sah, und da sind wir auch mal so durchgegangen, wie eigentlich die Shooting-Indikatoren von den aktuellen, ja, ich nenne sie mal Shooting Bigs in NBA sind, also die Karl-Anthony Towns, Nas Reeds, Miles Turners dieser Welt. Und da hat man gesehen, am College oder wo sie sonst gespielt haben, es waren oftmals so diese, ja, zwischen 3 und 5 Dreier auf 100 Possessions, was nicht viel ist, aber was für ein Center dann doch irgendwo normal ist. Also es ist noch nicht so abschreckend. Die Freiwurfquote ist auch komplett im Rahmen von dem, was so die anderen auch gezeigt haben mit 70%. Also es ist schon der große Swing-Skill bei ihm, weil die Frage ist, kann er wirklich so dieser Stretch-Big sein? Und davon hängt halt viel ab. Er hat die Wurfbereitschaft gezeigt. Etwas inkonstant, finde ich, von der Dreierlinie, auch bei der Shooting-Mechanik. Aber ich würde behaupten, bei Sarr, dass er schon so dieser 35-36%iger Dreierschütze werden kann, was wir zwar vorhin gesagt haben, nicht so viel wert ist oder nicht so viel Wert besitzt, wenn du in den Playoffs dann trotzdem immer stehen gelassen wirst. Aber bei einem Big Man ist es, finde ich, was anderes. So wie er eingesetzt wird, dann vielleicht auch mehr im Pick and Pop und solche Geschichten in Dribble Handoff Aktionen. Da macht das schon einen Unterschied, ob du dann jemanden hast, der überhaupt den Dreier nehmen kann als Big Man oder eben nicht. Und dazu kommt halt noch so sein Face-Up-Spiel. Also er kann auf jeden Fall vom Flügel aus attackieren. Man sieht auch viele Situationen, wo er den Defensiv-Rebound geholt hat, dann direkt Coast-to-Coast gegangen ist, noch im Fullspeed auch Crossover anbringen konnte. Also sehr, sehr koordiniert und flüssig in Bewegung für einen Spieler seiner Größe. Dahingehend auch echt eher ein riesiger Flügelspieler als ein klassischer Fünfer. Und was mir noch gut gefällt, ist tatsächlich sein Playmaking, beziehungsweise seine Passing-Ansätze. Was du vorhin gesagt hast, so dieses intrinsische, ja, Spielverständnis versus dem Erlernten, was einfach mit Erfahrung kommt. Bei Sarr, finde ich, sieht man wirklich schon sehr viel instinktives Playmaking. Also wenn er den Ball irgendwie im Post hat und dann irgendwie gedoppelt wird oder, ja, keine Ahnung, gegen den Spieler aufpostet und dann irgendwie die Hilfe Baseline kommt, dass er dann tatsächlich schon Pässe rauskicken kann, so auf die Weak Side, die man sonst von Center nicht sieht. Also er hat da wirklich ein gutes Spielverständnis. Gleiches gilt für Short Roll oder wenn er irgendwie Höhe Freiwurflinie den Ball bekommt, dass er den Ball dann rausbewegen kann, dass er noch Cutter Baseline bedienen kann. Sie liefen auch immer so ein Set-Play für ihn, wo er den Ball am Elbow bekommen hat und dann automatisch ein Backdoor-Cut gelaufen wurde und er dann den Pass dann gespielt hat. Das war echt cool zu sehen, dass Sarr wirklich ein Spieler ist, der da auch den Ball bewegen kann. Passt dahingehend auch super gut in die moderne NBA rein. Was bei ihm so, unabhängig jetzt von der Physis und der Post-Defense halt ein Thema ist, ist trotzdem im Endeffekt so die Konstanz über alle Skills hinweg. Also es sind tolle Ansätze, aber ist es wirklich mehr? Oder was passiert, wenn nichts davon kommt? Wenn der Dreier dann doch irgendwie unter 30% bleibt, man ihn halt gerne werfen lässt als Defense. Er ist halt kein richtig toller Screensetter und auch so das, ja, Finishing in der Zone ist halt eher ein Finesse-Spieler statt ein Derek Lively, der dir dann auch dann die Lobs immer catcht und reinhaut. Also da, also dieser Vergleich zum Beispiel verbietet sich. Derek Lively, der viel, viel bessere vertikale Spacer, aber dafür bringt Sarr halt nochmal mehr On-Ball-Skills mit. Aber wenn die halt nicht so wirklich kommen, ist er vielleicht am Ende des Tages doch nur ein sehr spannender Rollenspieler, weil er halt eine gute defensive Baseline mitbringt, versatil ist am defensiven Ende, was so Schemes betrifft. Ja, das wäre so meine Vorstellung von Alexandre Sarr. In anderen Drafts hätte ich ihn nicht an 1. Vielleicht nochmal im Spielervergleich, um das vorwegzunehmen. Also Triple J habe ich halt früh schon genannt, finde ich eigentlich ziemlich passend. Der hatte noch etwas bessere Shooting-Indikatoren damals bei Michigan State. Aber es könnte in diese Richtung gehen. Ähnlich wie Triple J ja auch das Thema, wie viel kann er wirklich auf der 5 spielen? Da sehe ich nochmal eine Parallele auf jeden Fall. Ansonsten, ja, die klassischen Mobley-Chet-Holmgren-Vergleiche sind okay, aber wenn, dann eher Mobley, würde ich sogar sagen.
Das sind ja im Prinzip schon alles ziemlich gute Namen. Also sind ja auch Leute, die ziemlich weit oben gedraftet wurden. Ne? Also nicht an 1, aber es waren ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, alles Top-3-Picks. Ne? Also Triple J an 4 wurde der.
Nee, für 4. An 3 war Luca.
Genau, der war an 4. Aber so, das sind ja schon alles Leute, die weit oben sind. Aber es ist insgesamt einfach noch nicht konstant genug, dass man sagen kann, man kann jetzt wirklich damit rechnen, dass er so in diese Konversation kommt oder.
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Also aber wenn du hast ja gesagt, es gibt auch das Gerücht, dass die Spurs halt hochtraden für 1, dann für Sarr. Könntest du dir ihn neben Wemby sinnvoll vorstellen? Also passt das deiner Meinung nach?
Ah, das Oh, ich, ist also halt defensiv wäre es wirklich geisteskrank. Also ich hoffe ja, dass man Wemby noch mehr irgendwie, wenn es möglich ist, am Korb lässt, um einfach dann mehr Drives noch zu funneln, weil die Gegner brechen die Drives sowieso ab, wenn sie da Wemby sehen. Also wenn du ihn irgendwie tatsächlich noch mehr dann in der Zone lassen kannst und du hast Sarr dann eben als Roamer daneben, das kann schon funktionieren. Aber Shooting ist natürlich schwierig. Ich will neben Victor auch gerne so viel Spacing wie möglich. Und ja, also er ist ein okayes Shooting-Talent, Shooting-Prospect, aber auch nicht mehr. Also mir wird's ja schon reichen, eben wenn du mit Alexandre Sarr dann im Idealfall irgendwann auch auf der 5 spielen kannst. Und er kann einfach bei Screening-Actions halt auch rauspoppen, am Flügel bleiben, in Dribble-Handoff-Aktionen auch den Ball behalten. Und wenn die Defense absinkt, dann den Dreier nehmen. Das wäre schon cool. Aber wenn er jetzt dann in der Offense mehr so dein Rollenspieler ist, und dann neben Victor steht und du willst eigentlich, dass er tatsächlich dann eine Gravity hat und sein Gegenspieler vielleicht dann auch wirklich bei ihm bleibt und nicht ständig aushelfen kann, das weiß ich nicht. Also wäre nicht der geilste offensive Fit, aber insgesamt wäre das schon wirklich brutal zu sehen. Also das wäre nochmal Twin Towers Level auf einem ganz anderen Niveau.
Ja, ich meine, die Spurs haben einmal schon sehr viel Erfolg damit gehabt. Das wäre jetzt halt die französische Version. Aber ich finde es ja bei den Spurs, ich meine, wir gehen jetzt, ja, würde ich sagen, ein bisschen querbeet durch. Ist ja eh ein vogelwilder Jahrgang. Da kann man auch querbeet gehen. Aber also, wie gesagt, die Spurs haben 4-8 Stand jetzt, wenn es da jetzt nicht noch irgendwelche Trades gibt. Und ich hätte halt eigentlich auch gedacht, also bevor ich jetzt auch dann dieses Sarr-Gerücht mal gehört habe, dass es der Plan eigentlich sein sollte, Richtung Shooting und ein bisschen Playmaking plus zu gehen im Jahrgang. Also, und hätte da jetzt zum Beispiel so jemanden wie Reed Shepard interessant gefunden. Ist das jemand, den du dir auch vorstellen könntest, dass der gut in San Antonio landen könnte? Oder gibt es da für dich noch einen besseren Fit vielleicht in einem Wemby-Team?
Also ich liebe Reed Shepard, um es mal wegzunehmen. Hätte ich ein bisschen mehr Eier, hätte ich ihn auch in 1 gesetzt. Ich glaube tatsächlich, dass Reed Shepard ein ganz, ganz spezielles Talent ist. Den hätte ich eigentlich nennen müssen, wenn es darum geht, warum ist der Jahrgang so spannend? Ja, Reed Shepard ist drin. Das reicht
schon. Kann ich da ganz kurz nur einhaken? Weil es gibt ja bei ESPN immer so Player-Comps. Und die hatten so High-End und Low-End. Bei Reed Shepard ist das, glaube ich, die witzigste Kombination, die ich gesehen habe. Weil du hast Steve Nash, High-End.
Ja.
Hall of Famer, einer der besten Shooter aller Zeiten, einer der besten Offensivspieler aller Zeiten, Low-End Peyton Pritchard. Dazu wäre jetzt meine Frage, kann Shepard auch so gut Half-Court-Buzzer-Beater?
Ich wollte gerade sagen, kann er auch ein Team dann noch in die Finals dann zum Sieg führen durch seine Half-Court-Shots? Geile Comp. Ich habe Steve Nash tatsächlich noch nie gehört, aber da hat's noch nicht gelesen bislang. Ich mag das aber, weil Steve Nash ähnlich wie bei Reed Shepard, und ich hatte mich ja auch unfassbar lange mit Ben Taylor damals für ein Get Next Magazine für unsere erste Ausgabe unterhalten. Ich hatte im Interview, da haben wir sehr, sehr viel über Steve Nash gesprochen, und er hatte auch nochmal dann den ästhetischen Bias genannt, den bei Steve Nash ja immer Thema ist, egal ob er damals dann aus dem College von Santa Clara kam oder dann auch jetzt im Endeffekt, wenn es um die besten Spieler geht, klar, Rings Culture, so, da fehlt Steve Nash ein gutes Argument, aber er geht immer so ein bisschen unter und er sagt auch damals, weil er war der Kanadier, der Fußball gespielt hat, so mit, der einfach nicht aussah wie der prototypische NBA-Spieler, vor allem er kam damals in der NBA rein, Steve Nash, der noch geprägt war so von diesen Michael Jordan-Typen, so. Wenn du dir einen NBA-Spieler vorgestellt hast, dann hast du halt immer an Jordan gedacht, an diese physischen Shooting Guards, so, und Steve Nash sah halt komplett anders aus und deshalb mag ich den Vergleich unabhängig jetzt von den Skills, weil bei Reed Shepard haben wir ein bisschen das Problem dieses Jahr meiner Meinung nach, dass es erstmal keine richtig geile Comp gibt und dass er halt Skills zusammenbringt auf einem so hohen Niveau, dass da gar nicht wirklich klar ist oder dass man sehr viel Fantasie aufbringen muss, so hey, das kann tatsächlich auch ein All-Star oder auch vielleicht ein Franchise-Spieler werden, so wie Steve Nash dann war. So, vielleicht kurz dann eben zu Reed Shepard, weil es jetzt auch passt. Warum würde er auch zu den Spurs passen? Also Reed Shepard, elitäres Shooting-Talent, also über 50% Dreierquote bei sehr gutem Volumen, also über 8 Dreier auf 100 Possessions. Muss dazu sagen, er hat bei Kentucky gespielt, wo immer viele Leute rumlaufen, die werfen wollen. Und er war da nicht einfach the man, sondern hat dann neben DJ Wagner gehabt, auch Top High School Recruit, Antonio Reeves, Fourth Year Starter, Rob Dillingham, die ist ja auch in der Draft. Also es gab wieder sehr viele Mäuler zu stopfen bei Kentucky, so, und deshalb darf man sich auch nicht so von den Reihen nackten Zahlen blenden lassen bei Reed Shepard, aber elitäres Shooting-Talent, Freiwurfquote über 80%, off the dribble genauso gut wie Pull-Up, also die Wurf-Versatilität oder auch Variabilität immens hoch. Also bei Reed Shepard muss man sich wirklich gar keine Sorgen machen, ob das ein unfassbar krasser Shooter wird in der NBA. Ja, definitiv. Also Shooting-Release ist auch gut. das passt alles. Also da kann man schon von ausgehen, dass es einer der besten Shooter sein wird. Dazu kommt seine Off-Ball-Defense. Wir hatten den Namen vorhin schon genannt, Alex Caruso. Bisschen anderer Verteidiger-Typ, aber Reed Shepard brachte auch mit die besten defensiven Zahlen für einen Guard-Prospect, was wir je gesehen haben. Ich habe bei uns auch im Guard-Pod gesagt, dass es im Endeffekt nur drei Spieler gab, die als Freshman in einer High-Major-Conference gespielt haben, also wo halt die besten College-Teams sind, und eine Steal-Percentage von über 4,5 und Block-Percentage von über 2,5 aufgelegt haben. Die anderen beiden waren die Anthony Melton und Marcus Smart. Also er ist wirklich ein geisteskranker Guard-Defender, wenn es darum geht, Passing-Lanes zuzumachen, Help-Defense zu spielen, Thema Help at the Nail, also dass man immer reinrotiert zur Freiwurflinie, wenn der Ball auf der einen Seite ist, um da eben die Drives zuzumachen. Hat mit die beste Hand-Augen-Koordination, die ich bei einem Guard jemals gesehen habe. Anders kann man sich auch nicht die hohen Stilzahlen erklären, weil er einfach nicht dieses ja krasse athletische Paket mitbringt, sondern er macht halt sehr, sehr viel durch seine Cleverness wett und dass er einfach trotzdem, auch wenn man es nicht glauben mag, weil er halt nicht so aussieht, ich sage immer, er sieht aus wie der kleinere Bruder von Doug McDermott, er ist halt trotzdem funktional athletisch. Also er hatte auch gute Werte bei der Combine, wenn es um die maximale Sprungkraft geht. Also der Max Vert war gut bei ihm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 40 Inches oder so. Also zumindest so bei den Help-Side-Blocks so, die kann er schon noch bringen, einfach weil er auch relativ hoch springen kann. So, das ist halt auch komplett krank. Und das dritte Thema, da passt dann auch sehr schön Steve Nash zu. Er ist wirklich unfassbar smart, wenn es darum geht, die richtigen Reads zu machen. Also egal, ob es schnelle Outlet-Pässe sind, schnelles Ball-Movement, Closes attackieren, den Pass weiterspielen. Im Pick-and-Roll ist er nicht flashy. Also er ist nicht jemand, der total shifty ist, so krasse Links-Rechts-Crossover-Moves und der Ball ist wie am Faden an seinen Fingern, so das nicht. Aber es ist unfassbar funktional, was er macht. Also er kann trotzdem gut die Defense lesen. Entweder rejected er den Screen, geht einfach direkt vorbei dann zum Korb oder er nimmt den Block, nimmt das Tempo etwas raus, bedient dann den Abrollenspieler, Bounce Pass oder Lob, wie auch immer, oder spielt dann den Skip Pass auf die Weak Side, wenn die Defense von da aus schon reinrotiert, um den Abrollenspieler aufzunehmen. Das kann er alles machen, also er ist auch wirklich ein richtig, richtig guter Playmaker. So, und die drei Sachen zusammen sind alle drei für sich auf einem, ja, ich sag mal, Kategorie A-Level, und das sehen wir unfassbar selten. Also ich will jetzt nicht sagen, weil das wäre vermessen und wahrscheinlich wird es auch nicht so kommen, aber es gibt genügend andere Spieler auch in der Vergangenheit, wie natürlich Steph Curry, wo man sich heute die Zahlen anschaut, die er damals aufgelegt hat bei Davidson mit irgendwie 17 Dreier auf 100 Possessions und den Quoten und denkt, warum hat man ihn nicht höher gepickt? So, ja, bei Reed Shepard sehe ich ein bisschen die Gefahr, nicht, dass er Steph Curry wird, nicht, dass er Steve Nash wird, bitte nicht falsch verstehen, aber es ist bei ihm mehr die Frage, was macht er gut und was macht er richtig gut, statt was kann er nicht. Er ist halt nur knapp unter 6'2 groß, also irgendwie 1,87, 1,86 so um den Dreh, hat auch nur eine 6'3 Wingspan, also nur leicht positiv irgendwie über 1,90. Er sieht halt nicht aus wie der krasse NBA-Athlet, so, aber er kann vielleicht auch nicht besonders gut am Korb finishen oder kann nicht besonders krass in Traffic dunken, so, aber das interessiert mich alles nicht, sondern bei Reed Shepard ist das krasse, was kann er besonders gut, und das zusammengenommen in der modernen NBA ist eigentlich das, was, ja, im Endeffekt Allstars ausmachen. Also von daher, wenn die Spurs ihn an 4 picken, würde ich total feiern, wäre ein geiler Teamfit, wäre Best Player Available in meinen Augen, da wird schon sehr, sehr viel dann zusammenkommen.
Das ist interessant, weil so wie du ihn jetzt beschrieben hast, also auch gerade mit klein, aber trotzdem ja irgendwie auch defensive Playmaking Skills so ein bisschen, dachte ich auch kurz fast ein bisschen an Chris Paul, das ist natürlich
ja,
der ist natürlich dann auch noch die mal ein Wingspan bisschen schneller, athletischer gewesen
und länger, das vergisst man auch bei Chris Paul, weil wir sagen zwar, oder wir nehmen sehr oft die Armspannweite, warum, weil klar, im Vakuum betrachtet bringt dir die auch nichts, aber bei Guards, also auch gerade bei Chris Paul sind es immer, glaube ich, zwei Argumente oder zwei Aspekte, wie du gesagt hast, Kraft, also Fred VanVleet, Chris Paul, so diese kleinen Guards, die auch gute Verteidiger sind und waren, sind halt sehr, sehr kräftig sind. Wir haben auch bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, was wir auch dieses Jahr in den Playoffs gesehen haben, dass das echt sehr, sehr wichtig ist, wie kräftig du bist, wie du dagegen halten kannst bei Drives und so weiter, ob du switchen kannst. Und Chris Paul hatte echt eine gute Wingspan. Also die war irgendwie 6'8 oder 6'9. Also der konnte einfach auch ein bisschen länger verteidigen, weil er halt so lange Arme hat. Das ist bei Reed Shepard nicht der Fall, weshalb er da auch am Mann nicht ganz so gut ist. Ja, das wollte ich noch ergänzen, weil ich glaube, das vergisst man bei Chris Paul, dass er auch tatsächlich noch länger ist als jetzt nur die reine Stirnhöhe.
Ja, gut. Also dass die Arme so viel länger sind, weil er ist ja nur knapp 6 Fuß groß, ne? Also dass die Arme so viel länger sind, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber gut, das macht natürlich Sinn. Aber ist dann Shepard für dich jetzt jemand, also auch klar, auf die Stärken achten macht Sinn, aber also wenn wir jetzt dann das in die andere Richtung drehen, ist er dann jemand, der aufgrund seiner Größe für dich schon jemand wäre, der dann in den Playoffs halt gezielt in Aktion gebracht wird, um halt nicht so seine gute Off-Ball-Defense einsetzen zu können, sondern halt eher seine Schwächen on-ball zu attackieren. Meinst du, das ist dann schon so ein bisschen das Schicksal, was ihm drohen wird? Oder ist er da dann vielleicht schon auch in der Lage, da gut gegenzuhalten.
Ja, zwei Aspekte bei der Antwort. Erstens wäre Reed Shepard schon jemand, wo ich mir hoffen würde, dass man irgendwie schafft, ihn aus den On-Ball-Actions rauszuholen, einfach um seine gute Off-Ball-Defense nutzen zu können. Also auch da Thema Pre-Switches oder ähnliches, oder wo man ihn, welches Matchup ihn man am Anfang vielleicht auch parkt. So, wenn er dann tatsächlich rangeholt wird, selbst wenn er zuerst irgendwie auf dem schwächsten Shooter quasi geparkt wurde, und dann stellt man mit ihm halt einen Block, um da Reed Shepard reinzuholen. Was ich halt sagen würde, ist, er verteidigt mit verdammt viel Energie und Einsatz. Das klingt jetzt so sehr unanalytisch für mich, aber das macht schon einen krassen Unterschied tatsächlich. Also er kassiert halt schon Blow-Bys, muss man fairerweise sagen. Ich habe auch schon Probleme, mir vorzustellen, wie Reed Shepard irgendwie Luka Doncic vor sich halten kann. Aber er ist halt trotzdem niemand, wo ich sagen würde, okay, wenn das so der schwächste Verteidiger ist in deinem Team und er ist derjenige, der rangeholt werden soll in einem Pick-and-Roll, den man in Mismatches reinkriegen will oder wo man Matchup-Hunting betreibt, dann würde ich sagen, hat man als Defense trotzdem schon viel geschafft, weil er ist halt nicht Trae Young oder so. Es ist halt nicht so, dass du sagen kannst, okay, der kommt jetzt in eine Aktion rein und das war's. So, natürlich gegen kräftige Wings, aber das trifft auf die meisten Guards zu. Also man muss dazu sagen, Reed Shepard wird halt jetzt viel auch Off-Ball eingesetzt, wird oftmals eben als zu klein geratener Combo-Guard oder Flügelspieler betitelt. Aber das wäre auch irgendwie schade, finde ich ehrlicherweise, wenn er tatsächlich, da wären wir jetzt beim Thema Skalierbarkeit, wenn er in Lineups spielt, wo er tatsächlich nochmal irgendwie einen anderen schwachen oder nicht ganz so starken Guard neben sich hätte, da würde ich mir wünschen, dass man tatsächlich irgendwie entweder einen sehr langen Guard hat, wo Reed Shepard dann tatsächlich irgendwie das andere Matchup eher verteidigen kann, also den nicht ganz so kräftigen physischen Driver. Und dann passt das auch wiederum. So, und wenn du natürlich aber zwei Guards hast und dann wird einer von beiden immer verwickelt, so, dann wird es schon schwieriger. Aber ja, ich eier gerade ein bisschen rum, weil ich sagen würde, ja, Point of Attack ist nicht gut bei Reed Shepard, aber ich sehe halt auch nicht, dass er jetzt in den Playoffs jedes Mal aufgefressen wird. Weil gegen Luka wird halt jeder aufgefressen. Jaden McDaniels wird von Luka aufgefressen. Also das ist immer ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, das ist einer der besten Verteidiger der Liga, ne? Und es gibt halt Matchups, die sind halt problematisch für fast alle, außer für Boston natürlich. Aber das ist was anderes.
Genau. Und ich würde halt sagen, also er ist jetzt nicht die fragile Stelle am Perimeter, wo du weißt, da kassierst du jedes Mal einen Blowback. Das nicht. Also da würde ich schon sagen, dass Reed Shepard seine Füße ganz gut bewegt. Screen Navigation, also wenn er auch dann irgendwie einen Pick gestellt kriegt, also der Gegner stellt quasi einen Pick an ihm, ist natürlich immer die Frage, wie soll er das verteidigen? Da kann er, glaube ich, auch noch von der Technik her ein bisschen dran arbeiten, dass er frühzeitig vielleicht positioniert, um über den Block dann auch zu gehen, weil da war er meistens dann ein bisschen spät dran, wenn er über den Block gegangen ist. Aber auch da wieder Thema Hand-Augen-Koordination ist halt richtig gut. Sobald der Ball halt nur ein bisschen loose ist, dass er dann danach schlägt und sehr viele Live-Ball-Turnover dadurch auch provoziert. Also ich würde halt keine Offense jetzt erstmal empfehlen, unbedingt jedes Mal Reed Shepard an den Mann ranzuholen, weil ja, wie gesagt, die Steal-Percentage kommt nicht nur, weil er irgendwie schlechte Pässe abfängt, sondern es waren auch sehr, sehr viele On-Ball-Steals. Und ja, von daher würde ich erstmal sagen, neutral bis negativ am Anfang On-Ball, aber gerade mit der sehr, sehr starken Off-Ball-Defense, wenn du den richtigen Komplementär-Guard zu ihm findest, der dann mehr On-Ball verteidigt erstmal und dann das initiale Matchup ist, gerade für die Regular Season, wo nicht so viel Matchup-Hunting betrieben wird, ist das schon echt vollkommen in Ordnung.
Das klingt auf jeden Fall schon ziemlich gut. Ich bin jetzt auch tatsächlich enttäuscht von dir, dass du ihn dann nicht an eins gepackt hast. Aber
ja,
das,
ich auch.
Oder? die Begeisterung kommt schon durch.
Ja, das ist das Problem. Also jedes Mal, wenn ich das Board fertig habe und dann irgendwo darüber spreche im Podcast, ja, bei Dre, bei dir oder bei uns, bei Jeden Tag NBA, denke ich mir so, ja, ich rede über Spieler. Und warum hast du nicht den Mut gehabt, ihn noch höher zu nehmen? Bei Reed Shepard ist es dies ja eigentlich der Fall. Das gleiche für Devin Carter später. Aber zumindest habe ich so drei Spieler herausgepickt, wo es mir ja leid tut, dass sie darunter leiden mussten. Aber das waren so die Spieler, wo ich mir gesagt habe, so, ja, nee, es gibt so viele negative Punkte und ich setze dich jetzt nicht nur auf 10, damit ich noch irgendwie den Mockdrafts gerecht werde, sondern nee, ich setze jetzt wirklich dann auf 18, 19, 20 oder wo auch immer. So, bei den negativen Spielern habe ich es ein bisschen extremer gemacht. Bei Reed Shepard hätte ich ihn wirklich wohl eher an 1 oder 2 setzen müssen.
Dann machen wir direkt mit den negativen Spielern weiter.
Ja, können wir gerne machen.
Also, ich habe ja Risa Schee vorhin schon kurz angesprochen, dass der teilweise an 1 steht. Bei dir steht er an 9.
Genau.
Das liegt woran?
Ja, das liegt woran? Einerseits ein bisschen der Primacy-Effekt. Als ich Risa Schee das erste Mal gesehen habe, war bei der U19-WM letztes Jahr. Und das hat mir gar nicht gefallen, weil er da auch so, ich glaube, ESPN hatte ihn im ersten Board schon an 1. Und ich hatte Risa Schee, ich wusste, es gibt den Franzosen, der schon bei Asvel Euroleague-Minuten sieht. Oder Eurocup, weiß ich gerade nicht, eins von beiden auf jeden Fall, was in dem Alter schon sehr untypisch ist. Das wusste ich so und dann habe ich halt gesehen, okay, krass, ESPN hat die dann 1, bin ich mal sehr gespannt, was er jetzt bei den Franzosen zeigt, die einen geisteskrankes Team hatten damals bei der U19-WM. Also Risa Jay war da drin, Alexandre Sarr war da drin, Melvin Aginsa war da drin, Noah Pender, also auch noch weitere Top-Prospects, also gerade Aginsa und Sarr natürlich, den wir auch schon genannt haben. Und da war Risa Jay eigentlich so dieser Flügel-Creator, sollte er sein. Wie gesagt, ESPN setzt ihn an 1 und ich war massiv enttäuscht von dem, was ich gesehen habe, weil er einfach sowohl im Pick-and-Roll als auch in Isolation-Situationen sich kaum Vorteile kreieren konnte und einfach als Scorer wenig anbietet, um an seine Spots zu kommen, wirklich effiziente Abschlüsse auch zu kreieren. Das hat mir gar nicht gefallen. Und dann wurde er auch während der Weltmeisterschaft immer mehr in so eine Off-Ball-Rolle gesetzt. Und hat er mir auch besser gefallen. Da muss ich direkt sagen, okay, Shooting sah dann gut aus, dass er halt eher so der Floor-Spacer war, der dann vielleicht Vorteile, die schon anders irgendwo kreiert wurden, nutzen kann. Aber Melvin Aginsa, der auch in dieser Draft-Class drin ist, den fand ich halt wesentlich dynamischer mit dem Ball in der Hand. Der hatte eine ganz andere Scoring-Aggressivität. Und da habe ich mir schon gedacht, wow, also das war so der schlechteste erste Eindruck, den ich jemals von Nummer One Pick oder einem avisierten Number One Pick bekommen habe. Und dann jetzt während der Saison, Risa Jay ist ja auch gewechselt zu JL Burg, um mehr Minuten zu bekommen als bei Asvel. Und ja, er hat halt ein sehr klares Rollenprofil irgendwo. Also er wird immer so als 3-and-D-Prospect betitelt. Also der Dreier, er hat über 8 auf 100 Possessions genommen bei JL Burg, hat auch über 38% und knapp 39% getroffen, hatte einen unfassbar heißen Saisonstart, also ich glaube lange Zeit irgendwie so 44% Dreierquote. Dazu sehr gute On-Ball-Defense, muss man fairerweise sagen. JL Burg auch immer mal wieder geswitcht und man hat schon gesehen, wie er irgendwie so Zweier, Dreier, Vierer verteidigen kann. Wurde jetzt ja auch bei der Combine ordentlich vermessen, aber auch nicht mehr. Also es ist keine elitäre Länge für einen Flügelspieler. Ist zwar lang, mit irgendwie, glaube ich, 6'9 oder sowas, aber jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, boah, das sind jetzt Trey Murphy-Ausmaße, mit dem ich ihn am Anfang der Saison ein bisschen verglichen habe. Also da ist er doch dann einen Tacken kürzer. Und was man halt sagen muss, was man dann jetzt gesehen hat, wenn ich schon ein bisschen zu den negativen Sachen kommen darf, also neben der fehlenden On-Ball, neben dem fehlenden On-Ball-Skillset in der Offense, so dass er halt jetzt nicht eben dein Pick-and-Roll-Ballhändler-Creator ist, muss man halt auch sagen, defensiv, er ist halt wirklich nicht besonders athletisch. Also, was man immer gerne ranzieht, auch um Athletik, funktionale Athletik zu messen, sind halt so die Dunks, auch in Traffic, die wir dann haben. Und bei ihm, er hat sich so oft verstopft, liegt einerseits wohl an seinen kleinen Händen, kam jetzt raus, dass er unterdurchschnittlich große Hände hat und deshalb vielleicht manchmal den Ball gar nicht richtig pormen kann beim Dunk und sich deshalb verstopft. Aber er ist halt jetzt wirklich nicht so ultra dynamisch und vertikal explosiv. Und das finde ich wiederum, senkt auch schon ein bisschen so seinen defensiven Wert, auch in der Help-Defense, wo ich ihn manchmal auch einen Schritt zu langsam fand, wenn es um Help-Rotation ging. Ist jetzt nicht derjenige, der dir in der Baseline dann ständig noch den Korb mitbeschützt und da Blocks einsammelt, sondern ist halt tatsächlich eher so ein variabler On-Ball-Verteidiger, der zwischen den Guards und Flügelpositionen ein bisschen hoch und runter sliden kann. Aber im Endeffekt On-Ball, das ist so der Hauptpunkt oder Hauptkritikpunkt, warum ich auch nicht höher habe. Also da braucht man schon sehr, sehr viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie er das machen kann. Also ich finde sein Ballhandling gerade in Traffic nicht gut genug. Bisschen unsicher, dribbelt den Ball zu hoch, führt zu hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Ballhandling verbessert sich ja immer. Ja, geht so. Also bei den Top-Level-Prospects, wo wir auch schon so ein bisschen so in den Creator-Sphären schieben wollen, da ist er schon außergewöhnlich dünn bislang, was wir von Risa Jay gesehen haben. Von daher ist die Frage, kann er so ein bisschen dieser 3-and-D-Plus-Spieler werden? Lukas Feldhaus sagte bei uns im Jeden Tag NBA Podcast, dass der Dreier für ihn auch echt noch ein wackeliger Punkt ist, weil was bei Risa Jay halt auffällt, ist die Freiwurfquote. Und Freiwurfquote ist immer ein stabilerer Indikator als die Dreierquote eigentlich für Prospects. Und die war jetzt über die letzten Jahre immer nur knapp über 70%, zwischen 70% und 74%, was für einen vermeintlichen Shooting-Spezialisten echt gering ist. Und auch die Dreierquote ist gut mit 8 Dreier oder über 8 Dreier auf 100 Possessions, aber jetzt auch nicht elitär. So, du könntest auch meinen, dass eigentlich so die ganz krassen Shooting-Talente irgendwie über 10, 11 Dreier auf 100 Possessions nehmen, gerade weil Risa Jays Rolle war ja die des Floor-Spacers, er wurde eher so in Off-Ball-Sets eingesetzt, dass er um Blöcke gegangen ist, dann Entscheidungen treffen musste, entweder er kriegt den Ball, geht direkt dann in den Catch-and-Shoot-Wurf rein oder attackiert dann irgendwie ein Closeout oder wenn Platz ist, aber auch da gibt's irgendwie so ein kleines Fragezeichen. Also du merkst, Ole, das Ding ist bei ihm 3&D, ja, wenn alles passt, ist es geil, dann ist es auch ein sehr wertvoller Rollenspieler-Typus, aber wenn der Dreier jetzt auch nicht so ganz ultra geil ist, so, dann ist er auch vielleicht immer noch ein guter Rotationsspieler. Das glaube ich schon. Ich finde den Floor vergleichsweise hoch bei ihm. Aber das Ceiling sehe ich schon echt hart gedeckelt. Also da muss schon unfassbar viel zusammenkommen in der Onboard-Creation, dass du sagen kannst, hey, das ist dann wirklich so dein Wing-Creator. Und Vergleiche, die wir so zuletzt gehört haben, waren, also bei Trey Murphy muss man halt schon von weggehen, weil Dreiervolumen nicht hoch genug ist und vor allem die Athletik nicht da ist auf dem Level von Trey Murphy. KCP war ein Vergleich von Lukas Feldhaus bei uns. Ja, den sehe ich auf jeden Fall. Das ist vielleicht tatsächlich schon so Median bis Best Outcome irgendwo in die Richtung. Ist auch sehr wertvoll, immerhin auch ein integraler Bestandteil des Championship-Teams 2023 gewesen. Ich glaube, KCP passt auch in jedes Team rein, aber deshalb schon eher Best Case, glaube ich. Und wenn alles normal läuft bei Risa Jay, ja, keine Ahnung. schlechterer Danny Avdija vielleicht auch. Also irgendwie in die Richtung, weil Avdija finde ich noch wesentlich crafty und mit dem Ball in der Hand und
auch den finde ich eigentlich auch einen ziemlich guten Decision-Maker mittlerweile. Also
genau.
Der kann ja schon relativ viel mit dem Ball anfangen.
Ja, also das wäre tatsächlich eher dann so Median auch wieder fast Best Outcome. Ja, du merkst, es ist nicht ganz so leicht. Ich glaube, dass viele Outlets ihn früher an 1 gesetzt haben, weil er einfach jetzt produktiv war bei einem guten Team in einer guten französischen Liga, weil er einfach einem modernen Skillset entspricht. Aber wenn man sich das genauer anschaut, gibt's schon viele Lücken auch in dem Skillset und das hat mich halt ein bisschen wackeliger machen lassen bei ihm.
Ja, das ist ein ziemlich interessanter Punkt, auch mit der Freiwurfquote. Habt ihr da zufällig irgendwie dann mal geguckt bei Leuten, die jetzt so dann, sag ich mal, elitäre Shooter geworden sind oder als elitäre Shooter gepickt wurden, die so inkonstant von der Freiwurflinie waren, weil dass das jetzt so drastisch ist, habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig oft wahrgenommen bei Spielern. Also gerade wenn man bedenkt, dass das eigentlich ihr bester Skill so mehr oder weniger sein sollte.
Ja, also da gibt's tatsächlich auch in der Sloan Sports Conference der letzten Jahre sehr, sehr viele Paper, wo quasi geschaut wurde, welche Zahlen korrelieren eigentlich am meisten dann mit einer NBA-Dreierquote. Und ich glaube auch Jeremias Engelmann, also Jerry, hat's auch mal gesagt, dass tatsächlich das Dreiervolumen, und das macht total Sinn, wenn man überlegt, also jetzt Freiwurfquote komme ich gleich zu, aber Dreiervolumen, weil wenn du halt ein guter Shooter bist und ein gutes Shooting-Talent, so, dann lässt dein Coach dich ja auch werfen. So, gibt ja diesen schönen Spruch von aus dem Film Moneyball, da ging es ja um Baseball, aber ich denke mir so, für Basketball gilt ja so, if he's a good shooter, how come he doesn't shoot good? Aber warum darf er nicht werfen auch so? Also das ist schon immer ein sehr, sehr entscheidender Punkt bei dem Volumen. Und die Freiwurfquote ist, glaube ich, ein stabilerer Indikator, einfach weil da das Volumen erstmal anders ist, weil bei Prospects, selbst wenn es jetzt irgendwie um College geht, die 1-2 Jahre waren, haben wir ja trotzdem nur, selbst bei den guten Werfern, irgendwie 400 Dreier, so in 2-3 Jahren. So, das ist immer noch viel zu wenig als Stichprobe, um Aussagen darüber zu treffen können. Also vor einigen Jahren galt mal 750 als kritische Masse, wo dann quasi das von Randomness oder Zufall hin zu wahrscheinlich Skills umswingt, der Faktor. Und mittlerweile sagt man sogar, vielleicht sind es eher 1000 Dreier, die genommen werden müssen als Stichprobe, wo das Volumen dann stimmt. Und bei Freiwürfen ist es halt so, dass man einfach das singulär betrachtet oder im Vakuum, es ist einfach robuster auch als als Shooting-Prozess, so. Das ist einfach immer gleich so. Du bist an der Freiwurflinie, so. Du hast keinen Defender vor dir, weil auch das ist das Thema bei den Dreiern. Wie ist der Abstand zu den Verteidigern? Diese ganzen Tracking-Zahlen haben wir, also wir zumindest. Klar, Teams haben die sicherlich schon. Ich glaube, da ist auch sehr viel passiert in den letzten Jahren am College. Aber wir wissen ja nicht so, was waren die Abstände vom nächsten Verteidiger zu dem Dreierschützen? Waren das Off-Movement-Dreier? Waren das Spot-Up-Dreier? So, das wissen wir ja alles nicht. Und das spielt so krass rein, dass es tatsächlich so ist, dass die Korrelation zwischen Freiwurfquote stärker korreliert mit den NBA-Dreierquoten als die College-Dreierquote selbst. So, und wenn, es gibt ein paar ganz krasse Vergleiche oder zumindest so Paradebeispiele. Joe Harris ist einer, der seit seiner NBA-Karriere immer mit den Freiwürfen eher gestruggelt hat. Also ich glaube, der war ja so seit seiner Karriere eher so 68, 69, 70, 71, 72%. Das ist schon sehr, sehr untypisch. Wenn du dir das mal anschaust, bei NBA-Spielern, den besten Dreierschützen, da ist die Freiwurfquote in der Regel immer so um die 85%. Gibt auch ein paar andere Beispiele. Dennis Schröder eigentlich seit seiner Karriere 80-85%. John Livingston war jemand immer mit einer sehr, sehr guten Freiwurfquote, der aber inkonstant von der Dreierlinie ist. Aber für Shooting Prospects selbst ist tatsächlich die Freiwurfquote ein besserer Indikator als die reine Dreierquote, wenn das Volumen auch noch zu gering ist durch Stichprobe.
Ja, also ich hatte das auch schon öfter mal gehört, aber mir sind nicht so viele Beispiele jetzt eingefallen, wo ich dachte, das ist ein richtig guter Shooter, hat aber Probleme von der Dreierlinie. Ein paar gibt's aber natürlich. Jaylen Brown ist auch einer, dem vertraue ich mehr, wenn er einen Spot-Up-Dreier nimmt, als wenn er an der Freiwurflinie steht, komischerweise. Also ja, hat mir auch noch nie jemand so richtig erklären können, aber in dem Fall ist es so. Nee, aber okay, also du hast mir ja gestern dein Big Board geschickt und ich hatte schon ein bisschen gestutzt, also da stehen ja jetzt auch noch nicht irgendwie die ganz großen Infos dazu drin, sondern halt erstmal nur die Namen. Und ich hatte schon gestutzt, dass ich Tristan da Silva vor Risa Shea bei dir gesehen habe, weil der ja schon jemand ist, der sonst halt häufig eher so irgendwo in den Teens geführt wird in der Regel. Auch ein älterer Spieler, also 23 ist er ja jetzt schon. Deswegen hatte mich das so ein bisschen überrascht. Aber also, wenn du die beiden so ein bisschen kontrastierst, also das ist auch ein Wing-Prospect, was macht dich, also ich meine, die sind im gleichen Tier, also ist jetzt nicht so, dass du da völlig dann, also dass dann komplett die riesen Unterschiede sein müssen, aber was macht dich bei Da Silva so ein bisschen optimistischer dann vielleicht?
Ja, danke, dass du es erwähnt hast, das ist glaube ich auch immer wichtig, weil Wir werden ja manchmal schon geroastet, hält sich jetzt in Deutschland in Grenzen natürlich, aber bei den Boards, so wenn man irgendwie so einzelne Spots rauspickt, so ey, du hattest den an 8 und den an 10, wow, der eine ist so viel besser jetzt geworden, was eine Katastrophe, so ey, das ist einfach viel zu fluide, so, und da darf man sich nicht so dran klammern, so wir müssen die Spieler halt ranken, so wenn es an mir geht, ich würde auch gerne 5 Spieler auf Platz 8 setzen, weil die vielleicht so eng beieinander sind und einfach auf Faktoren danach den Ausschlag geben, wer sich besser entwickelt, die ich nicht beeinflussen kann oder die ich auch nicht vorhersehen kann. Von daher, ob jetzt jemand an 8, 9 ist, da kannst du schon fast sagen, die sehe ich ungefähr gleich. Also bei Tristan.
Hör mir auf mit den Nuancen.
Ja, sorry, ich weiß. Oh. du darfst dich gern trashen, wenn Tristan rausfadet und Risagé dann doch der All-Star wird. Nee, also bei Tristan da Silva, er ist einer von 3 Spielern, die ich habe so eine persönliche, wie gesagt, das ist nichts, was ich jetzt bei der Sloan Sports Conference einreichen würde, aber ich habe so über die letzten Jahre mir selber paar Zahlen rausgeschrieben, nachdem ich das überprüft habe mit den NBA-Dreierschützen, so was so die College-Zahlen von denen waren. Passt ganz gut noch zum Thema von gerade. Vielleicht darf ich es kurz ergänzen, weil ich jetzt meine Grafik gefunden habe. Die ist jetzt leider schon 3 Jahre alt, als es um die besten NBA-Shooter ging. Und da die Freiwurfquote im Schnitt lag die bei 78% am College von den Spielern. Also natürlich, wenn jetzt Steph Curry hat 390 Freiwürfe genommen, Zach LaVine nur 68, das war das ein bisschen das verzerrt, aber im Schnitt so 78% Freiwurfquote so bei den besten NBA-Dreierschützen, was die am College hatten. Und ich suche mir halt immer raus Freiwurfquote, dann über der Benchmark, Dreiervolumen wichtig über der Benchmark, die liegt bei 7,5, also ich nehme ganz gerne dann rund ich auf 8. Und die Dreierquote liegt zwar im Schnitt bei 39% von den besten NBA-Shootern, aber die darf gern ein bisschen nach unten gehen, gerade wenn das Volumen höher ist. Also da setze ich oftmals zu 37,5 an. So, und dieses Jahr gibt's halt Spieler mit Tristan da Silva, Jalen Wells und den dritte fällt mir gerade leider nicht ein, weil ich den selber jetzt gar nicht so hoch habe. Aber Tristan ist halt einer von den Spielern, wo ich mir unfassbar sicher bin, dass das ein sehr, sehr guter NBA-Shooter wird. Dazu kommt halt die Länge. Also er ist halt 6'9". Und Spieler, die so gut sind mit der Größe und halt dann noch die tertiären Skill und sekundären und tertiären Ballskills mitbringen. Also Tristan kann den Ball auf den Boden setzen, hat eine gute Spielübersicht, fühlt sich auch mit dem Ball in der Hand einfach sicher. Das sieht man, dass er da auch Plays machen kann, dass er driven kann. Ist halt, was immer genannt wird neben dem Alter, das ist so das erste K.O.-Kriterium für viele. Zweite ist halt Athletik. So, und da denke ich mir auch immer so, ja, ich verstehe, wo die Leute herkommen, dass man sagt, Tristan ist einfach nicht athletisch genug, um jetzt als großer Flügelspieler dann tatsächlich in der Backline zu verteidigen, um da beim Rebounding den Unterschied zu machen, um da Weakside Rim Protection zu liefern. Ja, irgendwo schon, das stimmt, so die Steal- und Block-Percentage sind jetzt für einen Spieler seines Alters und seiner Größe ist nicht besonders gut. Also ich glaube, es waren jetzt über 1,5 Blocks und über 2 Steals, aber ist immer noch gut. Also er ist immer noch jemand, der defensives Playmaking mitbringt und vor allem, du willst ja auch nicht unbedingt, dass er jetzt eine Giannis Antetokounmpo-Rolle einnimmt und dir dann den Korb mitbeschützt und frei roamt, sondern du willst halt, dass Tristan einfach im Teamverbund gut verteidigt und das kann er auf jeden Fall und dass er keine Schwachstelle ist, die man ständig attackieren kann und dafür ist er dann doch zu mobil und auch zu lang einfach. Also das sehe ich nicht, warum man Tristan da Silva ständig in Pick and Roll involvieren sollte, weil ja, vielleicht in High-Level-Situationen, wenn er irgendwann in den Finals steht und er ist vielleicht dann von den 5 Leuten derjenige, der am Point of Attack vielleicht am schwächsten wäre, dann ja, aber jetzt momentan, gerade in der Regular Season, also solche Spieler pickst du dir normalerweise nicht raus. Also ich finde, der Floor ist so immens hoch und das hat dieses Jahr für mich den Unterschied gemacht. Das war natürlich einer der Spieler, den ich eingangs meinte mit Tristan, wo der Floor so hoch ist, dass ich dieses Jahr sagen würde, komm, ich pack den auf 8 und Tristan wird auch zu den Spielern, wo ich eben jetzt im Gegensatz zu Reed Shepard auch wirklich mutig genug war zu sagen, hey, die Indikatoren stimmen, der Eye-Test stimmt. Ich fand ihn über die 4 Jahre hinweg Colorado, er hat wirklich ständig Fortschritte gemacht, egal ob Defense, egal ob Decision-Making, ob Shooting. Gerade Shooting ist einfach so robust und so gut jetzt die letzten Jahre gewesen, dass ich mir da wenig Sorgen mache. Auch, dass er nicht einfach nur aus dem Spot-Up ist, sondern er kann auch um Blöcke gehen, bringt Off-Movement-Shooting mit, kann dann auch attackieren und zum Korb ziehen und teilweise Post-Up-Actions gehabt. Das wird jetzt so in der NBA nicht mehr ganz wichtig sein, aber auch da gute Spielübersicht in diesen Momenten gezeigt. Ich bin einfach zuversichtlich bei ihm. Sehr zuversichtlich, dass das ein guter NBA-Rotationsspieler sein wird. Ob er jetzt wirklich Starter wird, ob er 6., 7., 8. Mann in der Rotation sein wird. Aber ich glaube, dass dieses Skillset so wertvoll ist, dass Tristan dann auch irgendwann in 10 Jahren hoffentlich zu den 10 besten Spielern oder den 10 Spielern mit dem meisten Impact in dieser Draft-Class gehört.
Ja, also ich meine, es ist ja auch etwas, was man über die letzten Jahre schon öfter mal gesehen hat, dass Leute, weil sie halt ein bisschen älter waren, dann vielleicht ein bisschen tiefer gefallen sind, als sie eigentlich sollten. Und also das Profil, was er hat, da stimme ich dir ja zu. Das ist halt einfach eins, was du ja in so ziemlich jedem Team ganz gut gebrauchen kannst. Und insofern, das spricht dann wahrscheinlich schon auch dafür, dass halt dass über einen längeren Zeitraum halt jemand ist, der einfach auch einen gewissen Value geben kann in der NBA. So, von daher klingt überzeugend. Wie gesagt, bin gestern erstmal kurz so ein bisschen gestutzt, aber so den Case kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. An zwei ist bei dir auch ein Spieler, der teilweise ein bisschen weiter unten ist, auch wahrscheinlicher, weil er sich halt im Lauf der letzten Saison verletzt hat. Ich weiß gar nicht, wie lange er damit jetzt noch beeinträchtigt sein wird, aber mit Nikola Topic, der steht ja bei dir an zwei. Was kannst du so zu ihm sagen? Wie siehst du irgendwie sein Potenzial? Wäre das auch zum Beispiel jemand, der in San Antonio Sinn ergeben würde? Oder hast du irgendwie was ist so deine Vorstellung, wo es für ihn hingehen kann oder sollte?
Ja, also San Antonio wäre schon eine Wunschdestination meinerseits gewesen, weil ich finde ihn als Playmaker so gut, dass es, glaube ich, wenn man ja mal herausragend funktionieren würde. Könnte vor allem auch, wenn man ja mal viel besser den Ball servieren, als es die Guards, no Sohan Slan an dieser Stelle, aber in der letzten Saison getan haben. Ja, das Problem bei Topic ist, ich versuche mich kurz zu halten, aber er kommt aus der Jugend von Roter Stern Belgrad, war dann ausgeliehen in das System von Megabasket und war da diese Saison am Anfang in der Adriatic League. Also das waren Zahlen, die haben wir auch selten gesehen von einem 18-Jährigen, so dominant. Also knapp 18 Punkte und 7 Assists pro Partie. Hat massiv viele Paint-Touches kreiert, also kam quasi immer zum Korb, konnte dort dann auch sein Playmaking entfesseln, war davor in dem Sommer auch U18-Europameister geworden, hat gegen Deutschland im Halbfinale gewonnen, wurde dann auch MVP des Turniers und da habe ich Topic auch das erste Mal gesehen und dachte schon, wow, also das Spielverständnis im Pick-and-Roll und mit welchem Tempo er auch im Pick-and-Roll agiert, das ist schon mit das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe von einem Pick-and-Roll-Talent oder von einem Ballhändler-Talent, das vor allem viel im Pick-and-Roll kreiert. Und dann war das halt bei Megabasket super stark, also wirklich, also ja, viele Amerikaner, die normalerweise nicht so unbedingt auf Euro Prospects steil gehen, hatten ihn auch an 1. Also ich weiß gar nicht, ob es Kevin O'Connor auch war von The Athletic, von Ringer, aber Sam Vecenie hat ihn auf jeden Fall von Athletics sehr hoch. Und dann war leider das Problem, dass Roter Stern Belgrad ihn zum Winter hin zurückgeholt hat, also die Leihe vorzeitig beendet. Dann hat er auch Euroleague gespielt, da waren wir natürlich alle super gespannt, okay, wie sieht jetzt Nikola Topic auch in der Euroleague aus? Auf einem ganz anderen Niveau, kann er immer noch so viele Paint-Touches kreieren, kommt er immer noch nach Belieben zum Korb, kann er immer noch im Pick-and-Roll jeden Gegner auseinandernehmen und jede Defense sezieren, wie sieht's da aus? Und dann hat er sich leider sehr schnell verletzt, Knie, Schrägstrich, Oberschenkel, das war nicht so genau klar, was jetzt auch wirklich das Problem ist. Dann ist er unverhältnismäßig lange ausgefallen mit dieser Verletzung. Ich glaube, knapp 4 Monate und da, ich glaube, von Januar bis April oder so war es und man wusste auch schon gar nicht so, man hatte gedacht, das wäre eher irgendwie so eine Zerrung oder sonst was. Und dann ist er zurückgekommen und sah leider nicht gut aus. Also der Burst, die Dynamik in seinen ganzen Bewegungen hat gefehlt. Defensiv sah er noch schlechter aus als vorher teilweise und offensiv eben, ja, er kam nicht mehr wirklich an den Gegenspieler vorbei, konnte nicht mehr in die Zone ziehen. Das waren eher nur noch so kleine Flashes vereinzelt, aber nicht mehr so in der Breite einfach dieses Skillset, was wir gesehen haben. Und dann hatte man sich auch gefragt, okay, ist es tatsächlich so, dass er vielleicht auch schon auf dem Euroleague-Niveau gar nicht mehr seine Stärken anbringen kann. Und dann wiederum ist er ein paar Wochen später wieder verletzt raus gewesen. Und dann kam jetzt raus in der Combine, wo er das erste Mal dann auch untersucht wurde, weil er ja als Top-10-Pick zählt, haben, glaube ich, alle Teams die Rechte, seine Medicals einzusehen. Und dadurch musste er halt untersucht werden. Jetzt kam raus, dass er sich das vordere Kreuzband angerissen hat. Und für mich selber, klingt jetzt blöd, war das aber eher eine gute Nachricht, weil ich mir zu dem Zeitpunkt vorher nicht erklären konnte, warum sah er plötzlich so lahm aus. Und der sah nicht nach einem Top-5-Pick aus, sah nicht nach einem Top-10-Pick, nicht mehr nach einem Lottery-Pick aus, ehrlicherweise. So, aber jetzt, wo ich weiß, er hat wahrscheinlich angeschlagen gespielt, wahrscheinlich war das Kreuzband schon vorher angerissen oder was auch immer, und man hat versucht, das erst konservativ zu behandeln mit Stabilisierungsübungen, dass die Muskulatur ein bisschen so die Aufgabe des vorderen Kreuzbands mit übernimmt, und dann ist halt in dem Einspiel wieder passiert und jetzt kam es halt raus. So, das wird für mich zumindest erklären, warum das Tape bei Roter Stern Belgrad nicht mehr so gut aussah wie von Megabasket. So, weil das, wenn wir dieses Tape höher bewerten, dann muss man einfach sagen, Nikola Topic, 6'5" großer Guard, der also eine sehr gute funktionale Länge mitbringt für einen Spieler, für einen Aufbauspieler, der ja halt Pick and Roll die Defense zieren kann, wie ich schon gesagt habe, der vor allem eben auch mit sehr guten Hesitation Moves arbeitet, mit Snake Dribbles im Pick and Roll arbeiten kann, der eine Defense manipulieren kann und der vor allem eben, was so wichtig ist in der modernen NBA, halt diese Rim Pressure mitbringt, dass er immer zum Korb zieht, dass er zwar kein athletischer Finisher ist und ständig Dunks zieht, um genau zu sein, hat er, glaube ich, in der laufenden Saison keinen Dunk gezogen und auch keinen Block, komme ich gleich zu, wenn es um die negativen Aspekte geht, aber dass er zumindest so ein bisschen in diese SGA-Richtung geht, ne, als Driver einer Offense,
Offense, der sehr, sehr viel oder hauptsächlich halt über diesen Drive kommt, im Gegensatz zu SGA, auch da leider ein Kritikpunkt, fehlt ihm halt komplett das Midrange-Game, also er hat einen super Touch, Nikola Topic gehört halt zu den Spielern, die fast so zwischen 85% und 90% Freiwurfquote ihrer Karriere bislang nur hatten, was eigentlich auf einen guten Shooting-Touch eben schließen lässt, war dadurch trotzdem in der Midrange bei den Pull-Ups nicht ganz so effizient, hatte ganz gute Floater-Teardrops anbringen können, um gegen eine Drop-Defense auch mal zu finishen oder gegen langen Rim-Protector zu finishen. Im Pick-and-Roll selber hat er dann die Dreier irgendwann auch genommen, schon mit Selbstvertrauen, aber es war jetzt nicht so die große Stärke. Egal, ob jetzt Off-Ball, wenn er mal war, dann die Catch-and-Shoot-Dreier. Die unguarded hat er, glaube ich, ganz gut getroffen, irgendwie im mittleren 30ern bis 37%. Aber bei den Pull-Ups ist es einfach zu gering gewesen, fairerweise. Also das ist halt auch nochmal eine Frage, wie gut ist Topic wirklich als Dreierschütze? Und das wird natürlich auch schon sehr stark so sein, seine Skalierbarkeit beschränken, wenn es darum geht, wie viele Lineups er spielen kann. Kann er neben einem anderen Creator spielen? So, ja, wenn der Dreier nicht fällt, nicht wirklich. Und vor allem die Defense, um das nochmal zu sagen, da ist er wirklich katastrophal. Also sowohl Point of Attack als auch in der Team-Defense macht er fast gar nichts. Und ich glaube, ihm fehlt auch einfach ein bisschen so die Athletik. Was komisch ist, weil er so oft zum Ring kommt, aber null Blocks und null Dunks, das sehen wir normalerweise nur von ganz kleinen, schmächtigen Guards am College. Also es ist schon ein gefährlicher Indikator, so ehrlich muss man dann auch an dieser Stelle sein. Also von daher leider kein einfaches Prospect. Er bringt Stärken mit, die sind wirklich sehr krass. Vor allem ist er dann auch als Archetype so wertvoll und kann halt wirklich der primäre Playmaker einer sehr guten NBA-Offense sein. Aber die Schwächen sind halt genauso signifikant. Also sprich, Shooting ist ein Swing-Skill. Defense ist echt nicht gut und das kannst du dir halt erlauben, wenn es dein bester Spieler der Offense ist, dass du ihn irgendwie versteckst und dir die Mühe machst, ihn auch zu verstecken. Aber wenn er jetzt nur so dein drittbester Spieler ist und irgendwie ein bisschen deinen primären Creator entlasten soll, dann aber so eine krasse Schwachstelle ist, die deine Defense runterzieht, dann wird es schon schwieriger. Also es gibt einige Red Flags bei ihm, auch neben der Knieverletzung noch.
Ja, interessant. Also so wie du es beschreibst, ist er ja schon wahrscheinlich, also er und Shepard, so, wahrscheinlich so mit die interessantesten Offensiv-Prospects, oder? Aber also wenn die Defense dann so problematisch ist, ist das natürlich einfach so in Sachen Teambuilding dann schon eine etwas größere Frage, wie gut kann dein Team werden, wenn einer deiner wichtigsten Spieler halt so ein krasses defensives Minus ist. Also siehst du da bei ihm einen Weg, um okay oder durchschnittlich zumindest zu werden defensiv, oder hast du da eher Bedenken, dass das möglich sein wird?
Boah, gute Frage. Also das Ding ist, bei Roter Stern Belgrad hat er dann auch mehr geswitcht und war dann teilweise auch im Post-Up, hat dann da versucht, die Entry-Pässe schon zu fronten und sah da ganz gut aus, konnte dagegen halten. Es war mal das Gerücht, was völliger Schwachsinn schon frühzeitig war, aber dass irgendwie eine 7-Foot-Wingspan hat. Ich weiß nicht, ob das von seiner Agentur kam oder wer das da geleakt hat oder verbreitet hat. Aber wenn man das Tape gesehen hat, wusste man schon, ja. Nee, also bestenfalls neutral. Es kam sogar raus, glaube ich, dass es leicht negativ ist, oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall auch so um die 6'5", 6'6" dann. Und zumindest ist er vergleichsweise lang trotzdem noch für einen Guard. So, und da kann er natürlich in der Defense schon ein bisschen James Harden-like was machen. Das Problem halt ist, wenn du ihn Offball hast, er ist einfach kein guter Team-Defender, also die Help-Instinkte sind nicht so da. Da weiß man natürlich auch nicht, er hat eine unfassbare hohe Usage gehabt, sowohl bei der U18 serbischen Mannschaft als auch bei Megabasket. Ob das damit zusammenhängt, da gibt's schon immer wieder Parallelen bei Spielern, die so eine hohe Usage haben, dass das Defense, ja, ich will nicht sagen, die neigen zum Chillen, aber dass das zumindest Spieler sind, die da am College und auch in der Highschool wahrscheinlich schon vorher nicht so mit dem letzten Engagement spielen. Also das könnte bei ihm nochmal ein Aspekt sein, aber ich mache mir tatsächlich Sorgen, die Closeouts, für die er gelaufen ist, die waren wirklich technisch auch katastrophal. Also viele Blowbys er dann kassiert hat, wenn dann Spieler an ihm vorbeigezogen sind. Er kann auch nicht mehr wirklich dann recovern und noch irgendwie an der Hüfte dranbleiben. Da mache ich mir schon wirklich Sorgen. Also den Punkt gebe ich dir ja definitiv. Ich kann auch sagen, das klingt man ja oder hört man jetzt auch schon raus, bei ihm geht halt Floor, also was ja quasi im schlechtesten Fall ist, und das Ceiling, was ja im Bestfall ist, so weit auseinander wie bei kaum anderen Spielern dieser Draft-Class. Weil sein Floor ist halt Backup Guard bis halt raus aus der NBA, ehrlich gesagt. Mhm. Und sein Ceiling ist wiederum, wie ich schon gesagt habe, ja, Primary Creator, primärer Playmaker einer krassen NBA-Offense. So, das auch. Und ja, schwieriger Fall definitiv, Nikola Topic. Ich habe auch noch mal rausgeschaut. Also er hat jetzt in dieser Saison insgesamt, waren es jetzt 23 Spiele, hat er eine Dreierquote gehabt von 30,6%, eine Freiwurfquote von 87%. Davor das Jahr hatte er in 37 Spielen eine Dreierquote von 37% und 89% Freiwurfquote. Also wenn der Dreier halt fällt, dann ist es schon wiederum spannend, weil er hat auch neben Milos Teodosic bei Roter Stern Belgrad unter anderem gespielt. Man kann sich schon vorstellen, wie er dann neben anderen Spieler auch steht, weil er einfach so ein cleverer Offball-Guy auch ist, so der jetzt nicht natürlich ständig cuttet, aber der zumindest den Ball gut weiter bewegen kann. Denn wenn auch woanders ein Vorteil schon kreiert wurde, der dann auch attackieren kann oder offene Dreier halt nehmen kann, das kann schon funktionieren. Aber ich glaube, dass für sein Ceiling, für sein Best Case muss schon halt eine krasse On-Ball-Rolle kommen. Dafür muss sich halt sein In-Between-Game, also sein Midrange-Spiel muss sich verbessern. Er muss sich da noch mehr Counter-Moves auch beim Abschluss einfallen lassen. Der Pull-Up-Wurf muss sicherer fallen. Egal ob jetzt von der Dreierlinie, damit die Defense nicht einfach ständig undergehen kann, als auch eben dann gegen eine Drop-Coverage in der Midrange. Und ja, er muss natürlich fit bleiben und defensiv muss einfach ein bisschen mehr kommen. Also sowohl Einsatz, ja, also Einsatz macht, glaube ich, schon viel aus, weil Athletik, so dynamisch er teilweise ist in dem zweiten, dritten Schritt mit dem Ball in der Hand, so undynamisch sieht das halt in der Defense ständig aus. Also das macht mir durchaus Sorgen.
Dann muss das Ziel sein, dass die Wizards ihn an 2 picken, um den Backcourt mit ihm und Jordan Poole zu ermöglichen, glaube ich. um defensiv den maximalen Druck auszuüben. Aber ich meine, also gerade für so ein Team, was eigentlich ja nichts hat, ist ja dann so auf Upside gehen eigentlich auch gar nicht so blöd. Also.
Nee, genau. Also die Wizards wären schon ein Team, wo ich ihn oder Ron Holland gehen sehr gern sehen würde. Ron Holland wäre der andere Spieler, wo du halt gesagt hast, hier so mit Upside, Shepard und Topic. Also ich muss halt sagen, dass Ron Holland im Gegensatz zu Topic, wo ich gerade schon Rim Pressure den Begriff genannt habe. Also Ron Holland ist wirklich der beste und der athletischste On-Ball-Slasher in dieser Klasse, den wir haben. Sehr, sehr athletischer Flügelspieler, hat jetzt beim G-League Ignite-Team Rest in Peace gespielt und es war eine Vollkatastrophe. Nicht, was er gemacht hat, war teilweise auch schlimm, aber der Kontext einfach katastrophal mit dem G-League Ignite-Team. Das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen. Die Teams sind nicht besonders clever zusammengestellt. Kaderkonstruktion stimmt vorne und hinten nicht. Man hat irgendwelche alten NBA-Gunner oder diese Saison waren zum Beispiel John Jenkins und Norris Cole die Backcourt-Mates für oder quasi
die Norris Cole. Ja, hab ich lange nicht gehört.
Deep Cut an dieser Stelle vor allem sagt das auch schon viel aus eben über das Ignite-Team, was auch dann, ich weiß gar nicht, was am Ende die Bilanz war. Ich glaube, die haben ja auch so komische Saison mit Regular Season, Showcase und so. Ich glaube, in der Regular Season hatten irgendwie nur 2 Siege oder so geholt. Und bei Ron Holland ist zumindest auch da eine Entwicklungschance gegeben, dass er wirklich dieser athletische Wing-Creator sein kann, der einfach ständig zum Korb kommt, der da einfach Paint-Touches kreiert, Help-Defense erzwingt und er muss ganz dringend sein Decision-Making verbessern. Da war im Laufe der Saison aber viel mehr positive Sachen dabei als am Anfang der Saison, wo er teilweise 8, 9 Turnover in einer Partie hatte. Jetzt am Ende der Saison waren schon viel mehr gute Passing-Reads drin. Wenn er gezogen ist, hat er frühzeitig den Kopf oben gehabt und hat schneller den Ball auch wieder rausbewegt, wenn dann schon eine Help kommt. Aber er schafft halt etwas, was halt so unfassbar wichtig ist. Und das ist halt die Help zu erzwingen. Wenn du ein Spieler bist, der in Isolation oder Pick-and-Roll keine Help-Defense erzwingt, weil man dich einfach ständig im 1 gegen 1 covern kann, du kannst dir keine Vorteile kreieren, dann kommt die Defense halt zum Erliegen. In der modernen NBA, wo Defenses besser geworden sind, man mag es kaum glauben, weil ja doch mir immer gesagt wird, dass ja die NBA suckt in der Defense. Nee, das liegt einfach daran, dass die Offense so unfassbar krank geworden sind. Und da ist halt von Holland jemand, der gut da reinpasst, in dem Sinne, dass er halt auch ständig Vorteile kreieren kann. Das brauchst du für eine Offense. Bei ihm ist der Dreier halt auch der Swing-Skill, also Shooting generell ist ein Fragezeichen. Hat jetzt, glaube ich, auch irgendwie 27% oder 28% Dreierquote gehabt. Ich habe gerade die Zahlen von Ignite nicht zur Hand, weil das auch generell ein bisschen schwierig ist, dann die Zahlen zu nehmen, weil die eben, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem Showcase Teil der Saison, der Regular Season, ist meistens auch gesplittet. Das ist immer ein bisschen blöd, aber ist einfach schon grundsätzlich ein eher wackeligerer Shooter. Ein Vergleich, den ich mag, ich weiß nicht, wie du ihn findest dann, aber ist Jaylen Brown. Also damals California, Jaylen Brown aus dem College, auch ein wackeliger Ballhändler, schwaches Decision-Making, aber trotzdem jemand mit insane Tools, wenn es um Athletik, um Physis geht. Und ja, das ist in der NBA durchaus gewinnbringend einzusetzen, wie wir jetzt gesehen haben. Von daher wäre das auch nochmal jemand mit einem sehr hohen Ceiling, Ron Holland.
Also wird eines Tages Finals-MVP als zweitbester Spieler seines Teams.
Ja, ich bin gespannt, wen er dann den Titel wegnimmt, aber ja, das kann passieren.
Ja, also klingt interessant. Damit wir irgendwie doch die Leute so ein bisschen gecovert haben, die wichtig sind, gibt's sonst aus deiner Sicht noch Spieler, die du gerne hervorheben würdest, einerseits, weil du sie kritischer siehst als andere oder auch weil du optimistischer bist als andere, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
Ja, klar, also vor allem natürlich die Spieler, die jetzt in der Mockdraft oben sind. Ist ja auch immer für mich selber interessant, nochmal den Case zu machen. Also momentan ESPN, und ich empfehle immer jedem zu schauen, was ESPN schreibt, weil die sind mit dem besten Intel, mit Gavoni und Wu. Und die haben halt Sarr an 1, Ridoje an 2 und Shepard an 3, die wir alle schon haben. Ja, und die haben jetzt momentan Rob Dillingham am 4 von den San Antonio Spurs. Und über ihn möchte ich gern sprechen, weil ich habe Dillingham 16 Spots tiefer, glaube ich. Ich habe ihn an 20. Und das klingt jetzt erstmal krass, wenn ich einen Spieler an 20 habe, der jetzt momentan an 4 gemockt wird. Da können wir jetzt uns auch ein bisschen eher auf einer Meta-Ebene unterhalten, Ole, und ich würde gerne deine Meinung hören. Also Rob Dillingham könnte man sich auch 5 Minuten darüber unterhalten, was er für ein tolles Offensivtalent ist, was er da mitbringt. Also vielleicht der beste Ballhändler in dieser Klasse, wenn es um den technischen Aspekte von Dribbling geht. Sehr, sehr shifty mit dem Ball in der Hand, paart gut Dribbling-Kombos, Snatchback-Dribblings, links, rechts, rechts, links, Crossover aneinander, kann sich dadurch Platz verschaffen. Sehr, sehr guter Shooter, also auch 44% Dreierquote beim guten Volumen dieses Jahr bei Kentucky. Auch da Pull-Up, Catch-and-Shoot, Spot-Up, Off-Movement, alles eigentlich da. Kommt an seine Gegenspieler vorbei, egal ob aus Isolation heraus oder Pick-and-Roll eben, weil er so shifty ist und so schnell. Und hat auch gute Finesse-Finishes am Korb, kann sehr akrobatisch da finishen und sich gute Angles noch Abschlusswinkel quasi erspielen und kreieren. Das Problem bei ihm ist, und da war ich jetzt wirklich sehr streng dieses Jahr, er hat halt nicht meine persönliche Baseline geknackt an defensiver Kompetenz. Ich glaube, also es ist einerseits das Tape schon gewesen. Rob Dillingham konnte am College schon niemand vor sich halten. Also keiner hat mehr Blowbys kassiert als Rob Dillingham von den Top-Level-Prospects. Da hatte auch der Kollege Tobi Bühner bei uns im Mittag im EA-Podcast so einen schönen Index selbst geschaffen, wo er Hand-getrackt hat über Instead, unser Scouting-Tool. Hat er sich quasi alle Isolation- und Pick-and-Roll-Defensiv-Possessions so der Spieler angeschaut und keiner eben hat mehr Blowbys kassiert als Rob Dillingham. Keiner konnte weniger Spieler nachher auch noch recovern und dranbleiben. Also er ist wirklich eine Drehtür und das Problem ist nicht unbedingt Einsatz, weil er war schon sehr aggressiv in der On-Ball-Defense, aber er hat physische Limitationen, die, und da bin ich wieder bei dem Punkt, für mich einfach nicht mehr funktionieren in der modernen NBA. Rob Dillingham wurde jetzt mit 6'1 vermessen, das kann man jetzt sagen, er ist ja gar nicht so klein, dann irgendwie 6'2 and a half Wingspan meine ich, aber das Problem bei ihm ist einfach das Gewicht und auch wie er spielt, also mit 170 Pfund war es meine ich, es gibt wenig Vergleichsspieler, selbst Bones Highland war noch einen Tacken schwerer und Bones Highland war noch mal viel, viel länger, so, und wir sehen ja, wie Bones Highland in der NBA funktioniert. Trae Young war wesentlich länger, war aber auch ungefähr die Gewichtsklasse. Also ich bin der Meinung, dass so kleine Leichtbauguards mit so wenig Masse und Physis einfach nicht mehr wirklich in der NBA funktionieren. Darius Garland, ein Vergleich, der sonst immer gern genannt wurde, so beim Best Case für Rob Dillingham, den man offensiv ziehen kann, weil ich finde auch, das Playmaking von Dillingham ist echt gut. Also ist jetzt nicht jemand, der sich übers Passspiel definiert, aber jemand, der wirklich sehr kreative Pässe noch anbringen kann. Also da ist, glaube ich, auch viel Entwicklungspotenzial noch möglich oder hat er schon sehr geile Ansätze gezeigt. Aber selbst Darius Garland ist viel, viel physischer. Also das Problem bei Dillingham ist wirklich, er ist kein Leichtbauguard wie ein Isaiah Joe. Es ist nochmal einen Tacken schlimmer. So, und da bin ich wieder bei dem Punkt, ich sehe halt nicht, wie er in den Playoffs spielbar sein soll. Also, wo du mich jetzt gerade bei Reed Shepard gefragt hast, bei Rob Dillingham, der hat jedes Mal halt eine Zielscheibe auf dem Rücken für jede Offense. Und ist die Frage, ob die Offense so unfassbar krass wird. Es gibt zumindest die Möglichkeit, dass es kommen könnte. Also Rob Dillingham gehört auch zu den Spielern, die ich nicht im ersten Tier habe, aber wo ich schon noch All-Star-Potenzial sehe. Aber wenn das nicht zusammenkommt und dann ist irgendwie, weiß nicht, Best Comp, ist dann plötzlich Lou Williams. Ja, es ist auf jeden Fall ein NBA-Spieler, möchte ich auch sagen. Also Platz 20 klingt schlimm, aber ich sehe schon, dass er wahrscheinlich ein NBA-Spieler sein wird. Aber eher irgendein Bench-Guy zwischen Lou Williams und Bones Highland irgendwo. Und er ist halt nochmal echt deutlich kleiner als Bones, was es nicht unbedingt besser macht.
Ja, krass. Ja, also das ist schon ein schwieriger Archetyp, weil normalerweise, wenn du halt so Leute hast, wo du weißt, okay, die werden jetzt permanent attackiert werden, die müssen schon offensiv ja quasi fast historisch abliefern, damit der Trade-off noch einigermaßen funktioniert und auch hier, also ich meine, so Luka Doncic ist ja schon auch beispielsweise ein Spieler, der sehr häufig attackiert werden kann von Teams, die das clever aufbauen, ne? Und wo du allein durch Blowbys schon oft auch dein Team dann defensiv in problematische Situationen bringen kannst. Aber der ist halt dafür wenigstens noch verdammt groß. Der holt sau viele Rebounds. Der kann, wenn er engagiert ist, schon auch verstehen, wo man sich irgendwie zu positionieren hat und so. Und der muss jetzt nicht permanent ein Problem darstellen. Er ist es relativ oft, aber er muss es nicht unbedingt die ganze Zeit sein. Und bei Leuten, die so klein und schmächtig sind, auf einem gewissen Level, können die halt einfach nicht so wahnsinnig viel daran ändern, dass sie so sind, ne? Also ja, auch bei Trae Young habe ich über die letzten Jahre schon manchmal das Gefühl gehabt, der hatte schon auch Spiele, wo er dachte, heute versuche ich mal mitzuhelfen in der Defense. Aber er hat einfach nicht die Fähigkeit dazu, muss man sagen. Und Trae Young ist ja schon offensiv sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ist trotzdem einer, der ja echt mittlerweile kontrovers gesehen wird. Also sonst hätte man ja jetzt nicht drei enttäuschende Jahre in Folge bei den Hawks gesehen und die Frage, wird für den getradet, wer will den überhaupt haben, wo passt er rein und so. Und das ist ja eigentlich schon für diese Art von Spieler so mit Best-Case-Szenario fast. Ne? Also weil der ist ja mehrfacher All-Star und liefert ja schon kranke Zahlen ab. Aber selbst da hast du ja schon Zweifel, wie gut kann ein Team mit dem als besten Spieler eigentlich wirklich sein? Weil es halt immer eine krasse Zielscheibe gibt, die auf dem höchsten Level dann ja auch gefunden wird.
Genau, genau. Und zwei Sachen. Einerseits noch zu Trae Young, was ich auch sagen muss. Oklahoma Trae Young war mit der beste Offensivspieler der letzten 10 Jahre am College. Also das ist auch nochmal ein anderes offensives Talent gewesen als Rob Dillingham. Und kannst du dich noch an, jetzt kommt auch ein Deep Cut, an Tyrell Terry erinnern, den die Mavs 2020 gepickt haben?
An den Namen ja, aber an den Spieler ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Wirklich. Ah, okay, schade. Weil der hatte, ich habe gerade mal nachgeschaut, der hatte so die best vergleichbarsten Measurements mit Rob Dillingham. Also Rob Dillingham ohne Schuhe 6'1", Terry ebenfalls, Wingspan beide 6'3", also plus 2 Inches. Und Gewicht ist halt Rob Dillingham 164 Pfund. Also nochmal, jetzt habe ich gerade ein bisschen schwammig gesagt, um die 170, aber das ist nochmal ein signifikanter Unterschied. Das sind nochmal 6 weniger und Tyrell Terry hatte 170. Ich glaube, Trae Young kann ich nochmal währenddessen nachschauen. Der war ja in der 17-18er Draft-Class. Moment, wie viel Pfund der damals gewogen hat. Trae Young 177, also auch nochmal 7 mehr. Also das ist schon wirklich historisch dünn und schwach. Und so spielt er auch. Im Gegensatz zu Trae Young, wo man ja vielleicht manchmal auch dann eben so das Energielevel, den Einsatz dann in der Point of Attack kritisieren darf, ist halt bei Rob Dillingham sogar das Problem gewesen. Er war bemüht jetzt am College. Also er hat wirklich sehr aggressiv versucht, Onball zu verteidigen, aber er hatte da so wenig Möglichkeiten, das wird in der NBA nur noch schlimmer. Und deshalb ist Rob Dillingham ein Beispiel jetzt, weil du mich auch gefragt hattest, so, wo ich einfach dieses Jahr gesagt habe, so, nee, ich packe ihn jetzt nicht so aus, ja, krasse Offense, na, Defense leider genau das Gegenteil, ich packe ihn jetzt an 10 oder 9. Ich glaube halt wirklich, dass die Defense wahrscheinlich das K.O.-Kriterium für ihn, für die NBA-Karriere sein wird. Und deshalb packe ich ihn an 20, weil ich schon noch eine Möglichkeit sehe, dass manche Teams sagen, komm, mit ihm auf dem Feld, solange wir den Gegner outscoren, ist ja okay, dann haben wir halt immer jemanden, der attackiert wird. Wenn wir da hinten eine gute Backline-Defense und Help-Defense haben, können wir das ja kaschieren. Dann kann er schon eine Rolle finden. Aber er muss halt wirklich, also wir reden von eher Steph als Trae Young Offense, dass er das dann rechtfertigen kann, defensiv so ein Ziel zu sein.
Ja, das könnte schwer werden. Nee, aber dann kann ich es nachvollziehen, dass du ihn so reinfallen lässt, weil, also beziehungsweise so runterfallen lässt, weil ich denke schon, also für Leute, die halt offensiv so solche Fähigkeiten haben, es gibt schon einen Platz für die, aber der Platz ist halt in der Regel dann halt wirklich eher von der Bank reinkommen für ein paar Minuten, ein bisschen Chaos stiften, ein bisschen offensive Produktion sichern, aber halt jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit. Und das ist halt dann eher so die Art von Spieler, die wahrscheinlich in den Playoffs dann irgendwann so ein bisschen runterfällt, weil du halt einfach dich angreifbar machst und das nicht mehr auf dem höchsten Level funktioniert.
Wie findest du Cameron Payne für Maximalverdiener und ohne TikTok-Tänze als Vergleich? Also wie sehr hype dich das?
Ja, schon nicht so doll.
Ja, richtig.
Auch wenn der natürlich Playoff-Momente gehabt hat über die Jahre, aber auch da jetzt war man sich nicht sicher, tut das jetzt Not oder nicht. Nee, aber ja, hypt mich nicht so, muss ich gestehen. Nicht so doll.
Ja. Okay, ja, der nächste Spieler, über den wir gerne sprechen können, ist Donovan Klingon von UConn, zweifacher NCAA-Champion, Back-to-Back. Und Klingon gehört auch zu den Spielern, wo sich ein bisschen die Geister scheiden, einfach, weil es die Fraktion gibt, die einfach sagt, ey, also der ist offensiv sehr limitiert, um schon mal vorwegzunehmen, Donovan Klingon. Also, ja, hier und da mal ein Hookshot ist auf jeden Fall drin. Natürlich auch Lobcatching und Durchstecker im Pick-and-Roll und dann Dunks ist gar kein Thema, aber ist jetzt niemand, der jetzt irgendwie ein Post-Maestro war und da an Hakeem Olajuwon erinnert hat, das nicht. Was er halt gemacht hat in der Offense von UConn die letzten beiden Jahre, halt sehr viel so im Dribble-Handoff-Game, auch dann Entscheidungen getroffen, mal den Ball übergeben, im Dribble-Handoff mal behalten, dann den Ball rübergepasst auf die andere Seite, also ein bisschen so als kleines Playmaking-Hub genutzt von Dan Hurley, dem Coach, und deshalb auch die Steven Adams-Vergleiche mit Donovan Klingon, weil Steven Adams wurde ja auch von Tyler Jenkins bei Memphis in den besten Momenten ähnlich eingesetzt an den Elbows. Die Defense ist halt richtig, richtig, richtig gut. Also ich habe es auch nochmal rausgeguckt. Man muss dazu sagen, UConn Huskies, für die es nicht am Schirm haben, ja, die wurden die letzten beiden Jahre Meister und auch so dominant wie kaum Team zuvor am College. Aber der Einfluss, den Donovan Klingon hatte, der war halt defensiv wirklich insane. Also mit ihm auf dem Feld die letzten beiden Jahre einmal 89er Defensivrating, ohne ihn 95er Defensivrating. Davor war es sogar noch krasser, also 2022, 23 mit ihm Defense 83er Defensivrating, ohne ihn 95er Defensivrating. Also auch die Netrating-Swings mit ihm sind schon insane gewesen, weil er am College natürlich mit 7 Fuß 2, also ja, was ist er dann, 2,18, 2,17 Meter groß ist, etwas mobiler für einen Spieler seiner Physis, also ist natürlich auch unfassbar kräftig. Walker Kessler, ein Vergleich, der sehr gern genannt wird. Ich finde ihn aber nochmal mobiler als Walker Kessler und auch versierter im Angriffsspiel insgesamt, aber jetzt auch nicht komplett anders. So, und das ist halt die Frage, wie hoch nimmt man so jemanden? Du hast schon gerade gesagt, bei Steven Adams, ja, eigentlich sollte ein 10-Schluss sein. Und das ist auch ein bisschen so der Punkt, worüber man dieses Jahr diskutieren darf. Donovan Klingen hat einen sehr, sehr hohen Floor. Ich glaube schon, dass er ein Top-10-Big-Verteidiger werden kann in der NBA. Wenn alles gut läuft, kann er sicherlich auch mal ein All-Defense-Team kommen oder vielleicht sogar Defensive Player of the Years werden, weil er schon eine Defense mit seiner Drop-Coverage verankern kann. Sehr, sehr guter Rim-Protector in Korbnähe, aber halt auch durchaus fähig ist, mal ein bisschen rauszusteppen. Also es ist jetzt nicht so, dass du ihn wirklich nur am Korb nutzen kannst, sondern er kann auch mal ein Pick-and-Roll verteidigen, ein bisschen höher am Level des Screens mal stehen, dann recovern. Dafür ist er schon mobil genug, aber jetzt nicht elitär. So, und ja, was ist mit Mannschaften, die sagen, wir wollen unbedingt jetzt aber unsere Defense verstärken? Ist es dieses Jahr echt die Draft so, wo man sehr früh schon auf Fit geht? Atlanta Hawks kategorisch im, weiß ich nicht, Bottom 5 im Defensiv-Ranking die letzten Jahre gewesen. Sagen die, wir wollen jetzt einfach wirklich einen soliden Rim-Protector, der besser ist als Okongwu in der Defense, besser ist als Clint Capella. Hey, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Und dann ist schon wieder die Frage, okay, welches Team schnappt sich Donovan Klingen? Ich sehe ihn wirklich gar nicht so unfassbar negativ, aber ich glaube trotzdem, dass es für so einen Spieler nicht viel höher gehen darf als ja Pick 7, 8, 9, 10, so in dieser Range ungefähr.
Ja, verstehe. Also, ich meine, ESPN hat ihn jetzt gerade an 7, würde zu Portland gehen. Portland hat natürlich eigentlich auch 2 Center. Also mal gucken, ob sie Rob Williams behalten, aber die Andre Ayton Dominaten haben sie ja noch. Mal spannend zu sehen sein. Also ich meine, das ist ja schon, also wie du es beschreibst, ein absolut wertvoller Spielertyp, aber es ist halt immer die Frage, wie viel man oder also wie hoch der Pick sein kann, den man dafür dann opfert.
Ja, also manche sagen, ja, guck mal, was ist, wenn er einen Dreier wirft? Also das bitte niemals sagen. Also Donovan Klingen, ja, letztes Jahr 2 von 8 Dreiern, das war 0,6 auf 100 Possessions, hat eine Freiwurfquote von 58,3%, gab letztes Jahr mit 139 Freiwürfen. Nein, bitte nicht. Also ja, es gab Brook Lopez, aber der war auch schon zu einer anderen Zeit damals am College, hat jetzt auch nicht unfassbar viele Dreier genommen bei Stanford, aber hatte eine viel, viel bessere Freiwurfquote, auch da sind wir wieder. Also meiner Meinung nach, und ich hatte es mal vor ein paar Wochen nachgeschaut, es gibt bislang keinen Spieler, der mit so schlechten Freiwurfquoten ein verlässlicher Dreierschütze in der NBA wurde. Also wenn man schon sich denkt, hey, was ist, vielleicht wird er ja Brook Lopez? Nein, bitte nicht. Also dann sind wir bei einer Outlier-Entwicklung, die passiert in 1 von 1000 Fällen und 999 Mal liegt man dann richtig, wenn man sagt, Donovan Klingen wird kein Stretch-Big. Und in der einen Welt, wo er es geworden ist, da möchte ich dann auch nicht leben.
So gesagt. Weißt du noch, als Andre Drummond damals angefangen hat, Dreier zu nehmen, als er keine 50% seiner Freiwürfe getroffen hat? Da dachte vielleicht versuch ich es jetzt mal damit.
Vielleicht bin ich einfach zu nah dran. Vielleicht muss
ich
einfach mal weggehen.
Ich glaube auch. Naja. Okay. War sonst noch jemand auf deiner Liste, über den du gerne noch in Kürze philosophieren möchtest?
Ja, philosophieren natürlich immer gerne. Ich möchte nur noch sagen, also Donovan Klingen, wenn die Grizzlies an 9 picken, er noch da ist, wovon ich aber nicht ausgehe, also dass er schon zu dem Zeitpunkt halt weg ist, das wäre echt ein cooler Teamfit, wo ich auch dann als Grizzlies-Anhänger mich freuen würde, weil man dann tatsächlich ein bisschen diese Lücke, die Steven Adams aufgemacht hat, wieder schließen könnte. Und ja, andere Mannschaften, die davor, also ich meine, bei San Antonio haben wir es ja gesehen, ich will Wemby nicht neben einen anderen Big sehen, also das hatten wir schon jetzt lang genug jetzt mit Zach Collins gehabt, bitte nicht. Bei Portland müsstest du natürlich dann schon irgendwie die Situation auflösen, also wenn du ihn so hoch ziehst, Klingen, dann muss er auch spielen. Was machst du da mit Ayton? Dann muss er Ayton eigentlich traden. Also, ja, Charlotte Hornets haben mit Mark Williams eigentlich jetzt einen vielversprechenden Rim Protector, Rim Running Big. Pistons, ja, bitte kein Non-Shooter, egal was da kommt. Also von daher ist es für Klingen auch gar nicht mal so einfach, sich ein Team irgendwie auszusuchen. Wahrscheinlich sind die Hawks wirklich, das ist aber auch interessiert an Downtrade, weil sie einen Spieler wie ihn gebrauchen könnten, auch wenn ich sage, hey, ich weiß nicht, ich finde Zahl vom Teamfit her sogar noch besser. Ehrlich gesagt, dann pickt ihn doch einfach. Aber es kann schon durchaus passieren, wenn Teams sehr kritisch sind, dann dass Klingen vielleicht doch an 9 durchrutscht. Und das wäre dann echt ein cooler Teamfit. Ansonsten Spieler, die jetzt noch kommen in der Draft, also momentan, also bei der Mock-Draft, Nikola Topic haben wir schon. Dalton Connect, noch ganz kurz, auch 23 Jahre alt, wird momentan zu 8 an den Spurs gemockt. Ich bin Connect Believer, muss ich sagen. Also andere sind bei ihm eher raus, weil 23 Jahre ist halt immer kein guter Indikator. Gibt einen Grund, warum so wenig Spieler mit 23 oder älter auch in der Top 10 gepickt worden sind. Ich sehe den Floor bei ihm aber auch sehr hoch. Er war jetzt bei Tennessee 21-Punkte-Scorer, einer der dominantesten Scorer dieses Jahr im College. Hatte eine knapp 30er Usage Rate. Bei ihm so ein bisschen die Schwächen waren, ja, ich sag mal, Playmaking in dem Sinne, dass er dann doch sehr, sehr oft einfach dann den Abschluss gesucht hat. Spielt athletischer, als man denken mag. Also wurde auch ganz okay vermessen mit 6'5 oder 6'5 and a half ungefähr und 6'9 Wingspan und sehr, sehr guten athletischen Messungen. Also diese ganzen Agility-Tests bei der Combine, so wie schnell von Hütchen links nach rechts und so. Da war er richtig gut. Und man sieht auch tatsächlich, dass er athletischer spielt als, ja, Vergleich, den man öfters mal hört, ist halt Doug McDermott, wo ich sage so, nee, bitte nicht Doug McDermott, weil das On-Ball-Game von Dalton Connect, die Athletik von dem, was er da macht, das ist einfach kein Vergleich zu Doug McDermott. Er ist dahingehend vergleichbar, dass vielleicht die Rolle erstmal ähnlich sein wird zu Prime Doug McDermott, also Off-Movement-Shooter, traf jetzt am College, nahm über 10 Dreier auf 100 Possessions, traf 39%, Also ich glaube schon, dass er im richtigen Teamkonstrukt halt ein Shooting-Wing wird mit ja, knapp 40%iger Dreierquote bei sehr gutem Volumen, einer guten Shooting-Variabilität, also dass er auch mal um Blöcke rennen kann. Das hat er nämlich jetzt auch bei Tennessee sehr, sehr viel gemacht. Also war jetzt nicht einfach so, dass er den Ball bekommen hat und dann einfach kreiert hat, sondern er wurde meistens erst Offball eingesetzt und ist dann um irgendwelche Stagger-Screens geflitzt und so weiter. Und ja, das ist in der NBA halt super wertvoll. Und ich glaube, dass er in der Defense ist ein sehr schwacher Team-Defender, fand ich. Also da war die Awareness katastrophal, hat ständig irgendwelche Backdoor-Cuts zugelassen. Das muss sich natürlich verbessern und Point of Attack ist okay, finde ich. Also ich halte ihn halt für etwas athletischer und funktionaler als andere. Ich finde halt, dass er nicht so ständig viele Blow-Bys kassieren wird, weil er einfach einen guten Frame auch hat, ein bisschen bullig ist und halt ganz gut an jemanden dranbleiben kann und auch Recovery-Blocks dann zeigen kann. Also das wäre so ein bisschen der Case für Dalton Connect. Warum ihn andere negativer sehen, halt hauptsächlich eben Alter, war jetzt Fifth-Year-College-Spieler. Ja, ein Spieler, der jetzt momentan an 9 zu den Grizzlies gemockt wird, über den wir vielleicht kurz reden sollten, Ole, wäre Stephon Castle von UConn. Ich stelle dir die Frage, die ich auch schon anderen gestellt habe. So, was wäre ein Spielertyp, wenn es jetzt um Guards und Wings geht, der in den letzten Jahren massiv an Value verloren hat für dich?
Guard-Wing-Typ, der an, ja, so ein Wert verloren hat. Klassischer Spot-Up-Shooter, der jetzt nicht irgendwie groß Ballhandling-Skills mitbringt, der jetzt nicht in der Lage ist, Closeout zu attackieren, sondern der halt eigentlich genau eine Rolle hat und viel mehr nicht.
Ja, sehr, sehr gut. Also da so ein reiner Shooting-Spezialist, ja, genau. Nee, den meine ich aber nicht. Stephon Castle ist nämlich ein anderer problematisches Type. Und zwar so diese Markel Fultz, Anthony Black-Spieler, also die
so jemand, der einfach nicht werfen kann.
Jemand, der überhaupt nicht werfen kann, aber wo man sagt, okay, ja, der kann ja sonst alles, so Connector Guard. Weiß, ich bin normal so ein riesen Connector-Fan, aber man muss auch schon irgendwie shooting-technisch irgendwie irgendwas connecten können. Und bei Stephon Castle ist das Problem, ist auch Combo Guard, sehr, sehr guter Verteidiger, wirklich, also physisch mit einer guten Wingspan, auch glaube ich so 6'10, so um den Dreh, 6'5 groß, breite Schultern auf jeden Fall und war in diesem Jahr mit der beste Point-of-Attack-Verteidiger am College. Also da kann ich mir auch tatsächlich so von der 1 bis zur 3 viel vorstellen, egal ob der jetzt der primäre Ballhändler und Creator des Gegners halt ein kleiner Guard ist, der shifty ist, ob das Luka Doncic-Type ist, jetzt nicht, dass er Luka Doncic verteidigen könnte, aber zumindest so diese Spielertypen kann er halt alle Point-of-Attack verteidigen. Das ist echt cool, das ist, hat auch einen guten Wert auf jeden Fall in der modernen NBA. So in der Offense kam Castle jetzt natürlich in einem sehr pass- und bewegungslastigen Offensivsystem, was sehr egalitär ist, kam jetzt nicht so wirklich klar zum Vorstellen, was eigentlich seine Stärke ist. Man hat halt nur gesehen, Dreier-Shooting ist es nicht. Und das macht mir schon große Sorgen, muss ich gestehen. Weil er ist halt niemand, der jetzt im Pick-and-Roll auch unfassbares, breites Scoring-Arsenal mitbringt. So, seine beste Waffe ist tatsächlich der Drive. Der ist gut, aber auch jetzt nicht elitär für NBA oder für Creator-Niveau-Situationen, die wir in der NBA sehen. Was er halt oft macht, ist dann irgendwie so kurze Post-Up-Actions, dann jemanden kurz aufposten, Hookshots nehmen, drüber finishen, so Jimmy Butler-like, so, ja, ist ganz cool, aber glaube ich auch nicht, dass in NBA funktionieren wird. Und dann ist halt das Problem, so, er nahm 5 Dreier auf 100 Possessions und traf 26%. Viele davon waren wide open. Und das ist echt nicht gut. Also, das ist dahingehend nicht gut, dass es in den letzten Jahren wenig Spieler gab, die da noch wirklich brauchbare Off-Ball-Spieler wurden und Shooter in NBA. Die Freiwurfquote mit 75% ist in Ordnung, aber auch echt nicht mehr. Also, ist auch schon unteres, der untere Cut, den man so sieht bei Leuten, wie sie am College geschossen haben und dann brauchbare, effektive NBA-Spieler wurden. Das Ding halt bei Castle ist halt so, Jack of all trades, Masters of none, dass er halt sehr vieles offensiv kann, kann den Ball auf den Boden setzen, kann seine Mitspieler einbinden, kann zum Korb ziehen, kann kurze Post-Up-Actions machen, kann ein paar Dreier nehmen, so ja, aber halt nicht gut genug. Und vor allem alle anderen Sachen auch nicht wirklich gut genug. Also das Problem bei Stephon Castle ist wirklich mit effektive Field-Goal-Percentage von 50%, True-Shooting 55%, unterdurchschnittlich beides bei einem Team, was wie ich vorhin schon gesagt habe, bei den Zahlen von Donovan Klingon, was Net-Rating irgendwie von plus 40 war. Also die haben wirklich die College-Niveau dominiert die letzten Jahre. Und auch diese Saison, das Non-Plus-Ultra. Und da sah Stephon Castle halt auch schon eher aus wie ein guter Rollenspieler, aber auch nicht mehr. Und in der NBA, wenn er da noch eine größere Rolle haben will, das sehe ich halt gar nicht. Also ich habe Stephon Castle auch hart abgestraft dafür, dass ich halt offensive Kopfschmerzen bei ihm habe und an 38 gerankt. Ich sehe aber auch die Möglichkeit, dass Stephon Castle diesen Spot deutlich outperformt, einfach weil er defensiv richtig gut ist, weil er dann vielleicht auch in der Regular Season einen höheren Wert hat. Aber gerade für Playoff-Basketball finde ich solche Spieler, deshalb meine Eingangsfrage auch zu dir, die verlieren halt massiv schnell an Wert und werden auch vom Feld gespielt, weil die offensiv halt dann ja im Endeffekt der Offense nicht weiterhelfen können, weil sie die Defense nicht an sich binden können, weil dann auch so das Off-Ball-Game nicht gut genug ist. Also Gravity ist so wichtig für Off-Ball-Spieler und ich halte halt Stephon Castle nicht für gut genug, um wirklich jetzt eine On-Ball-Rolle auch zu bekommen.
Ja, dann es gibt dann nicht mehr so wahnsinnig viele Beispiele von Leuten, die dann das wirklich noch schaffen, das Spiel positiv zu beeinflussen. Also ich überlege jetzt gerade so Kyle Anderson in den letzten Playoffs, der natürlich also schon sehr weit da draußen stand. Der hatte dann natürlich trotzdem auch ein paar Spiele, wo er so, weißt du, wie er teilweise die Wolves einzelne Spieler, auch wenn er den Ball nicht hatte, positioniert hat auf dem Feld, so quasi Offboard-Playmaking. Ja, ja. Das fand ich schon ganz interessant. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr kluger Spielertyp und einen insgesamt positiven Impact hat er jetzt trotzdem nicht gerade immer. Und der ist ja auch noch jemand, der gibt dir dann halt irgendwie eine gewisse Länge, gewisse defensive Vielseitigkeit und so. Und es ist schon trotzdem irgendwie so ein Fringe-Case. Also dann, ja, kann ich die Skepsis da verstehen. Einer, der ja bei dir noch viel weiter oben steht, als jetzt zum Beispiel bei ESPN, die ihn, glaube ich, auf 27 haben, ist Isaiah Collier. Falls ich den richtig ausgesprochen habe.
Isaiah Collier, genau, ja.
Collier, ja, den hast du in 5.
Genau, den habe ich an 5. Also ist jetzt zuletzt halt tatsächlich dann in die 20er abgerutscht. Ja gut, dass du sagst, genau, ich hatte tatsächlich jetzt die vorletzte Mockdraft, glaube ich, gehabt von ESPN, deshalb war das alles nicht ganz so mehr originalgetreu, wie es zur Zeit ist, aber ist ja nicht schlimm, wir Spieler, vorher haben wir jetzt halt trotzdem gesprochen. Ja genau, das Ding bei Collier, warum ist er so krass geslidet, war der Number One High School Recruit und ist dann bei USC am College gewesen, zusammen mit Bronny James unter anderem, den man ja, glaube ich, schon mal gehört hat, den Namen. Und das hat halt gar nicht funktioniert bei USC. Also die haben wirklich krass underperformed. Und Collier war am Anfang, ja, sah ein bisschen, wie soll ich sagen, also hat in seinem Tempo gespielt, aber das die Mitspieler nicht so wirklich. Dadurch unfassbar viele Turnover fabriziert, hat immer versucht, den Korb zu attackieren, was seine ganz große Waffe ist. Also wenn jetzt keiner vor Augen hat, wie er aussieht, Eric Bledsoe-like, also sehr stämmig, physisch, breite Schultern. Und ja, ein bisschen so Kanonenkugel-Style. So spielt er natürlich aber auch mit richtig guten Playmaking-Instinkten, also tatsächlich ein eher klassischerer Point Guard, in dem Sinne, dass er wirklich ein Auge für die Mitspieler hat. Nur hat das eben gar nicht funktioniert, katastrophale Turnover-Percentage und dadurch sind sehr viele Teams, glaube ich, abgeschreckt gewesen, war dann verletzt und als er zurückgekommen ist, sah es schon teilweise besser aus, aber ich glaube halt, dass da ein bisschen so dieser Primacy-Effekt für viele NBA-Teams zählt, dass halt der erste Eindruck von ihm nicht besonders gut war. Ich sehe halt bei Collier noch immer der Punkt, dass er einer der wenigen Spieler ist, auch auf den Guard-Positionen, der so viel Rim-Pressure mitbringt, der Vorteile kreieren kann, der auch Shooting-Ansätze gezeigt hat. Das ist ja so der andere Swing-Skill, der immer dann genannt wird bei Collier, dass man sagt, okay, kann er denn überhaupt auch irgendwie die Under-Coverage bestrafen? Also wenn die Teams bei den Blöcken einfach untergehen, das haben wir jetzt am College sehr, sehr viel gesehen gegen ihn, hat jetzt im Endeffekt 33,8% seiner Dreier getroffen bei 5,7 Dreier auf 100 Possessions, also nicht besonders gut. Freiwurfquote 67,3% bei 156 Freiwürfen. Ist katastrophal, also das ist auch wirklich nicht klar, ob das klappt und das ist halt schon der Hauptgrund, weil was machst du mit einem Primary Creator, der nicht wirklich werfen kann, der dann zum Korb zieht, aber da nicht wirklich hinkommt, weil die Defense einfach ständig auf ihn kollabiert. Gibst du ihm dann überhaupt die Möglichkeit, den Ball so viel in der Hand zu haben, weil er ist halt ein klarer On-Ball-Spieler und deshalb slidet er, glaube ich, auch sehr, sehr viel momentan oder bis runter in die 20er, weil man, wenn man die Teams nicht so durchgeht, wer braucht noch so einen Spieler? Es gibt halt wenig, die sagen, komm, wir probieren mal einen Primary Creator aus, mit großen Fragezeichen beim Wurf. Das können sich als ehesten noch so die Wizards vielleicht erlauben, aber die werden ihn halt nicht an 2 ziehen. Also von daher, Collier ist wahrscheinlich so der Spieler, wo ich dann am meisten von abweichen werde oder wo ich am meisten Sorgen auch habe, dass es einfach zu hoch ist, weil die Ausgangssituation für ihn dann zu schlecht sein wird.
Ja, verstehe. Also ich sehe gerade, ESPN hat ihn sogar bei zu den Wizards gehen, allerdings an 26. Die haben ja dann später auch nochmal einen Pick. Also vielleicht ist das dann so jemand, der, also weil ich habe auch gerade überlegt, so, es gibt halt einfach nicht so wahnsinnig viele Teams gerade, die jetzt jemanden draften würden und sagen würden, hier, du hast jetzt auch den Ball in der Hand und mach mal, ne? Weil es halt einfach, das ist schon eine recht gut gefüllte Position in der Liga. Aber ja, klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Spielertypen noch. Dann sollten wir noch kurz über den wichtigsten Namen von allen sprechen, der vielleicht eigentlich gar nicht so wichtig sein sollte, aber der natürlich trotzdem vielleicht auch aufgrund der Tatsache, weil es einfach ein komischer Jahrgang ist, eigentlich auf jeder Collage immer mit drauf zu sehen ist und meistens namentlich auch erwähnt wird, obwohl er wahrscheinlich nicht unbedingt ein Erstrundentalent ist, das wäre Bronny James. Was ist so deine Erwartung bei ihm? Also hältst du ihn überhaupt für einen interessanten Spieler oder hältst du ihn aufgrund seines Namens für einen Spieler, der halt irgendwie relevant ist und es sonst vielleicht nicht unbedingt wäre?
Ja, also ich halte ihn schon für relevant und ich kann auch schon sehen, dass da NBA-Talent drin schlummert, also dass da eine potenzielle NBA-Rolle ist. Ich glaube, dass momentan natürlich vieles auch Agency-getrieben ist. Was halt komisch ist und wo wir auch keinen Vergleichswert haben, ist, weil viele sagen natürlich, ey, es wurde seit 2008 oder so noch niemand oder kein College-Freshman gedraftet, der unter 4 Punkte aufgelegt hat als Guard. So, das Problem ist, dass es aber auch noch nie einen College-Spieler gab, glaube ich, der überhaupt auf die Idee gekommen ist, dann sich nach dieser Saison anzumelden. Also es gab schon NBA-Prospects, die nach dem ersten College-Jahr 4 Punkte aufgelegt haben und auch nicht besonders ready aussahen. Bei Bronny James ist halt das krasse Ding, so dass normalerweise wird der sich nicht anmelden zur Draft. So, er macht's jetzt aber. Und dann ist die Frage so, wo pickst du den jemanden, der eigentlich noch mehrere Jahre Entwicklung braucht, der große physische und auch Skill-Fragezeichen mitbringt, also ist einfach nicht besonders groß, ist jetzt 6'9", hat zwar einen guten Frame, wurde auch relativ schwer vermessen, also beziehungsweise bringt schon jetzt, dann sind wir wieder bei dem Thema Strength, da auf jeden Fall viel, viel mehr mit als andere Spieler, aber es ist halt trotzdem die Frage, boah, wen verteidigt er in der NBA, weil eigentlich ist so das Paradebeispiel, wo ich gedacht habe, auch nach der Highschool-Zeit, so ein Vergleichsspieler wäre halt die Anthony Melton gewesen, so ein Combo-Guard, der sehr klassisch eigentlich diese 3-and-D-Guard-Rolle ausfüllt, der Point of Attack verteidigt, der jetzt nicht hoch, besonders hoch switchen kann, aber der wirklich pesky und stark mit seiner Athletik und mit seiner Masse am Flügel verteidigen kann. So, und dann halt in der Offense einfach am Flügel steht und offene Dreier reinschweißen soll. So, und jetzt hat Bronny James halt am College, aber bei USC halt den Dreier nicht getroffen. Er sah tatsächlich auch in allen anderen Bereichen einfach nicht besonders gut aus. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, ist das vielleicht jemand, der dann doch eher so Pick and Roll läuft? So, nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dafür fehlt Bronny James einfach komplett, so das Scoring-Paket. Das Ballhandling ist einfach nicht gut genug und er ist auch einfach kein Scorer. Ihm fehlt dann tatsächlich auch die Länge, um irgendwie auf dem Weg zum Korb dann noch großartig zu finishen. Und das ist halt echt so, die Upside ist halt ein begrenzter Rollenspieler. So halt ein Fringe-Defense-First-Guy für eine Rotation und den pickst du normalerweise nicht. Also da würdest du gucken, ob du hier so jemanden vielleicht irgendwie als Two-Way reinholst oder wer so undrafted gegangen ist, so wenn du davon holst. Ja, und bei Bronny ist jetzt eben das Ding, dass da noch ein paar andere Aspekte da reinspielen bei einer Draft-Entscheidung. Und ja, das macht es halt so kompliziert auch, weil normalerweise, ich will halt nicht ihn jetzt verteufeln, wie es andere tun, weil er einfach suckt. So ja, er sah halt nicht aus wie ein NBA-Spieler, definitiv. Ich sehe aber schon noch irgendwo die Möglichkeiten oder ich fand so das Highschool-Tape von ihm, da hat man schon Anlagen eines NBA-Spielers gesehen, aber ich musste bislang noch nie irgendjemanden jetzt beurteilen oder irgendwie die NBA-Chancen prognostizieren, der am College so aussah wie Bronny James, weil so einer würde sich halt normalerweise nicht anmelden. So, das ist einfach Fakt. Deshalb ist es auch ein bisschen dünn argumentativ zu sagen, hey, so jemand wurde noch nie gedraftet, so mit 4 Punkten als Freshman. So ja, aber so jemand meldet sich halt normalerweise auch nie an. Also das ist halt der Punkt.
Ja, es ist irgendwie auch, also wenn mir tut es auch fast ein bisschen leid, wie ich die Frage gerade formuliert habe, weil also letztendlich kann er ja auch nicht so wahnsinnig viel dafür, dass es halt, dass er so auf eine Art und Weise im Fokus steht, wie es halt nicht der Fall wäre, wenn man nicht diese ganzen begleitenden Umstände hätte. Aber die sind halt nun mal da, ne? Deswegen finde ich das auch total spannend zu sehen, was dann irgendwie die Teams daraus machen. Es gibt da ja echt auch allerhand verschiedene Szenarien, wo und wann er gepickt werden könnte. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast bei Bill Simmons, der ja irgendwie fabuliert hat, dass die Celtics den picken sollten, um ihn als Geisel zu halten, was ich auch ein bisschen krank finde. So was, sowas überhaupt von sich zu geben, aber vielleicht geil. Auch noch im Celtics Siegestaumel, vielleicht war er betrunken, ich weiß es auch nicht, aber das ist halt irgendwie, es hat halt dann nicht mehr so viel mit dem Talent wirklich zu tun, sondern so mit dem drüber hinaus. Aber deswegen hatte mich halt so mal die nüchterne Einschätzung interessiert. Aber also ist natürlich auch ein total valider Punkt, ne? Also dass das eigentlich jemand ist, der normalerweise sich nicht unbedingt jetzt anmelden würde, sondern halt erstmal über die nächsten Jahre gucken würde, wie kann man das Spiel irgendwie unter anderen Umständen weiterentwickeln und wann ist man vielleicht in einer Position, wo es wirklich ein guter Schritt wäre. Aber naja, jetzt sind wir an dem Punkt und mal gucken, was draus wird, wann wir den Namen hören. Ja. Abschließend vielleicht noch, ich glaube, also du kannst mir da auch gerne widersprechen, aber so von den letzten Drafts, an die ich mich so erinnere, würde ich so sagen, 2013 ist wahrscheinlich der größte WTF-Draft, den es so gegeben hat, weil halt einfach der beste Spieler wurde an 15 gepickt, der zweitbeste Spieler an 27 und alles ist halt irgendwie vogelwild. Und damals war in den Tagen davor auch vieles schon vogelwild. Dann haben die Cavs Anthony Bennett an Nummer 1 gepickt und alles ist Chaos gewesen letztendlich. Ja. Ja. Da wäre jetzt so die Frage, meinst du, 2024 hat die Chance, diesen Jahrgang zu übertreffen? In Sachen, also wenn man so 5 Jahre später drauf guckt und einfach nur fragt, was zum Teufel ist hier eigentlich passiert? Meinst du, die Chance ist ja auch relativ groß oder fehlt dazu das mysteriöse Talent, wie es halt Giannis damals gewesen ist?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube tatsächlich nicht mehr daran, dass sowas wie Giannis Antetokounmpo möglich ist, weil klingt zwar krass, es sind in Anführungszeichen nur 11 Jahre, aber damals war tatsächlich so dieses Scouting noch nicht so, wie es heute ist. Also gerade International Scouting und Analytics und so weiter und so fort. Ich glaube, dass so jemand schon früher gefunden worden wäre oder dass man zumindest, glaube ich, auch Giannis während der Draft-Coverage dann anders gesehen hätte, wenn man ihn dann mehr scouten hätte können, wie auch immer. Also das glaube ich halt nicht, dass so ein Dark Horse tatsächlich irgendwie, wie es halt ein paar Jahre später noch mit Thon Maker war, sowas sehen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, die Teams hören auch auf jetzt mit solchen komischen Sachen. Also, dass man jetzt einfach irgendwelche ganz wilden No-Names plötzlich so hochzieht. Also das sehe ich nicht. Ja, die Frage ist natürlich, Ole, also was 2013 und jetzt die Parallelen sind, ist natürlich wirklich, wie flach es halt an der Spitze ist. So mit Anthony Bennett hat zwar keiner gerechnet, aber es war trotzdem ja nicht klar, nimmt man jetzt den Kreuzbandgeschädigten Nerlens Noel, nimmt man Junior Victor Oladipo von Indiana, nimmt man vielleicht sogar Cody Zeller von Indiana, nimmt man, wer wurde noch, Ben McLemore natürlich, der eigentlich lange Zeit so als Number One Pick galt, der dann bei Kansas aber auch eine Up-and-Down-Freshman-Season hatte, der dann auch gefallen ist. Also das war alles gar nicht klar, wer wirklich dann der Number One Pick wird. So, und entsprechend wild hat sich das dann auch weiter runtergezogen. Und was natürlich trotzdem so WTF ist, was du jetzt meinst, oder warum das auch sein kann, ist, dass ja schon Spieler jetzt wahrscheinlich früher gezogen werden, wo das Ceiling einfach nicht so hoch ist. Man muss ja auch sagen, Rudy Gobert und Giannis, beides sehr junge Europäer, die sich auch noch krass entwickelt haben. Also ich habe halt Spieler, man muss natürlich zum einen noch Ron Holland wieder nennen, der jetzt momentan, jetzt habe ich auch, sorry für die Verwirrung vorhin, jetzt habe ich auch den aktuellen Mockdraft auf von ESPN, der wird ja an 13 gemockt. Also Ceiling ist halt meiner Meinung nach schon Number One Pick in dieser Draft. Und dass athletische Wings in der NBA sehr gut funktionieren, die halt auch einigermaßen werfen können, so das kann sein, also wird kein Knockdown-Shooter, aber wenn das Shooting einigermaßen funktioniert, Ron Holland hat zum Beispiel, da sah er für mich damals aus wie der kommende Number One Pick bei der U17-WM vor 2 Jahren, hat er irgendwie knapp über 40% Dreier getroffen, hat die auch mit Selbstvertrauen genommen, dachte ich, wow, was ist das für ein Monster, also da hat er auch schon alles in Grund und Boden gedankt, hat Dreier getroffen, hat in der Defense alles weggeblockt, also Ron Holland ist auch ein sehr, sehr krasser Defender, muss man dazu sagen, vor allem On-Ball, unfassbar gut, sehr hohe Steal-Rates, oder beziehungsweise Steal-Percentages gehabt, also da sehe ich schon die Möglichkeit, dass plötzlich Ron Holland, der jetzt irgendwie dann an 13, 14, 15 weggeht, in ein paar Jahren der beste Spieler dieser Class ist. Dazu, wir haben über den Namen noch nicht gesprochen, gibt es da irgendwie den einen Typen, wo ich so eine 1%ige Chance sehe, dass er wirklich der beste Spieler dieser Class wird, und dann ist das Zach Edey. Also den Namen hat auf jeden Fall, oder sollten viele schon gehört haben, weil er jetzt ja die letzten 2 Jahre auch College-Basketball dominiert hat, selber auf einer individuellen Ebene für Purdue. Der 2 Meter, was ist er, 24 Big Man von den Purdue Boilermakers. Ich guck mal kurz nochmal eben schnell die aktuelle Vermessung von ihnen rein, weil das natürlich so schöne Zahlen sind. Genau, also ohne Schuhe 7'3", Standing Reach von 9'7", wiegt 300 Pfund und hat eine Wingspan von 7'10". Also gigantische Ausmaße. Und bei ihm ist halt die Frage, und es gibt ja Leute, die tatsächlich auch sehr Analytics getrieben sind, so bei ihren Big Boards, die dann eins setzen, weil sie sagen, okay, es gab eigentlich noch nie einen Spieler in den letzten 20, 30 Jahren, der so dominant am College gescored hat, für den keine Mannschaft eine richtige Antwort hatte. Warum soll das nicht auch in der NBA funktionieren? Also warum sollte auch da eine Mannschaft ihn wirklich One-on-One verteidigen können. Man muss sagen, Zach Edey ist halt tatsächlich jetzt irgendwie kein Pick-and-Roll-Big, sondern er ist halt ein klarer Post-Up-Big. Aber er ist auch nicht jetzt irgendwie so ein Gimmick wie Taco Fall, sondern er hat schon offensive Skills. Teams sind da, also Purdue war ja auch in der Final-Partie gegen UConn, hat dann das direkte Matchup gegen Donovan Klingon gehabt. Und Klingon, ebenfalls ein Monster, ist zwar mit 7-1 and a half, ein bisschen kleiner vermessen, aber der konnte einigermaßen dagegen halten. Und das sieht schon übel aus, weil wenn du Zach Edey den Ball tief im Post gibst, er kann halt über jeden drüber finishen. Ich finde auch die Boban Marjanovic-Vergleiche, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Jonathan hat es letztens im Podcast bei uns gesagt, oder David Krutt, die sind nicht ganz fair, weil das stimmt. Boban wird zwar immer so genannt, so als Gimmick-Guy, so, hey, den kannst du für 10 Minuten reinbringen in der Regular Season, dann macht er da seine effizienten Punkte, sieht witzig aus, aber Zach Edey hat schon noch andere Skills als auch ein Boban Marjanovic, hat auch ein ganz anderes Conditioning. Also Zach Edey ist, glaube ich, jetzt in der Finals-Partie 40 Minuten gegangen. Also die Frage ist tatsächlich so, und das meine ich wieder so mit dieser 1%-Zahl, wenn es wirklich eine Chance gibt, dass Zach Edey, und ich glaube nicht daran, aber tatsächlich eine NBA-Offense oder ein Coaching-Staff, ein Front-Office sagt, komm, wir holen uns den rein und lass doch wirklich jetzt einfach mal gucken, was passiert, wenn Zach Edey unser 35-30% Usage-Guy in der Offense wird und wir wirklich unsere Offense um Zach Edey aufziehen. So kann der dominanter sein im Post als ein Embiid und Co. Und Zach Edey hat jetzt auch gelernt, die letzten Jahre auch wirklich Double- und Triple-Teams zu bestrafen. Also ist jetzt niemand, der Jokic-like dann die Pässe rausspielt, aber er kann zumindest dann die richtigen Reads, also die hat er drin, kann den Ball schnell genug rausbewegen und am College wurde er nahezu immer gedoppelt oder getrippelt. So, und wenn der NBA-Offense das auch macht und das funktioniert irgendwie, dann kann Zach Edey tatsächlich auch der beste Spieler dieser Draft-Class werden und dann haben wir tatsächlich plötzlich einen 25-Punkten-Postscorer wieder, wonach sich ja alle sehen, gefühlt, wenn man so glaubt, wie manche, die in den 90ern Basketball noch schon gesehen haben, schreiben. Das ist so ein bisschen noch so dieser witzige Punkt oder witzige Aspekt in dieser Klasse, dass es halt Zach Edey gibt, so ein Spieler, wie wir in den letzten Jahren nicht mehr hatten in der Draft, wo man einfach sagen muss, ja, der kann halt im Drop verteidigen, sehr tief im Drop, da kann er den Korb beschützen, aber sobald er rausgezogen wird, ist halt vorbei, da sind einfach, das hat auch nichts damit zu tun, dass man sagt, oh, das ist irgendwie Big Man Bashing, so, nein, das sind einfach anatomische Gründe, warum er einfach sich nicht so schnell von links nach rechts bewegen kann, wie irgendwelche 2-Meter-Spieler. Und wenn du dir das aber erlauben kannst, mit ihm einfach tief im Drop zu verteidigen, weil er offensiv einfach unaufhaltsam ist, warum nicht? Also, das wäre so ein bisschen noch so dieser ganz ulkige Fun-Fact bei dieser Draft-Class, dass es halt mit Zach Edey vielleicht einen Weirdo-Spieler gibt, der beste Spieler dieser Class wird.
Ja, interessant. So vor, sagen wir mal, 15 Jahren, 20 Jahren wäre das wahrscheinlich der Nummer-1-Pick gewesen. So, mit dem, wie du es beschreibst, so mit der mit Dominanz, mit also auch gerade den physischen Vorteil so. Das, also für eine frühere NBA klingt das eigentlich ziemlich perfekt. Aber wer weiß, vielleicht schafft das ja jetzt auch. Ich finde ja Leute, die so ein bisschen anders sind, immer spannend. Also von daher, wer weiß, vielleicht funktioniert's ja. Aber dann würde ich sagen, sind wir jetzt ganz gut vorbereitet auf das Ganze. Es ist zwar immer noch ein komischer Jahrgang, aber ich habe das Gefühl, es kann losgehen. Bevor wir durch sind, möchtest du noch etwas pluggen, was du noch nicht erwähnt hast?
Ja, wer Lust hat, sich die Draft live anzuschauen, am Mittwoch und am Donnerstag, ich glaube, Donnerstag fängt es sogar ein bisschen früher an, ich meine um 22 Uhr, der darf gerne bei uns vorbeischauen bei Jeden Tag NBA, also auf playback.tv/jeden-tag. Da covern wir halt die ganze Nacht durch, also besprechen einfach, es gibt eine Live-Chat-Funktion und wir kommentieren die Picks und es gibt dann Live-Reactions von mir, wie ich reagiere, wenn dann Donovan Klingon an 9 zu den Grizzlies geht und ich jubel oder Zach Edey dann tatsächlich noch vor wem auch immer weggeht, weil momentan muss man ja sagen, Zach Edey wird ja echt früh gemockt, also ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeschaut, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass er echt an 15 zu den Heat gemockt wird, das wäre schon lustig, also das machen wir auf jeden Fall am Mittwoch und am Donnerstag, Mittwoch dann glaube ich ab 1.30 Uhr sind wir dann live. Ansonsten gerne auch bei Jeden Tag NBA reinhören. Die letzten Pods, die da gedroppt sind, waren natürlich sehr monothematisch zur NBA-Draft, aber wir haben auch ein bisschen Free-Agency-Themen gehabt. Und ja, ansonsten wie immer bei Korbjäger und bei Ole Freak seid ihr gut versorgt.
Das hört sich doch wunderbar an. Checkt das Ganze auf jeden Fall mal aus. Es lohnt sich, nicht nur, wenn ich da mal zu Gast bin, sondern vor allem, wenn ich da nicht zu Gast bin. Lohnt es sich immer, ach, da reinzuhören. Ja. Und damit sind wir durch, sind wir entlassen für heute. Bist du entlassen für heute? Wir melden uns hier wahrscheinlich auch nochmal im Laufe der Woche, spätestens dann aber Anfang der nächsten, wenn gedraftet wurde, wenn Free Agency schon angefangen hat und alles wild wird, weil es ist ja Offseason. Für eine Weile ziehen wir noch durch. Und bis dahin, genießt erstmal die Sonne, genießt die Woche, genießt alles, was dazugehört. Vielen Dank fürs Zuhören und reingehauen.
Danke auch. Ciao.